Wir sprechen heute mit Henrik. Henrik wurde am 22. Dezember 1964 in Ostberlin geboren, also damals noch in der DDR. Henrik hat bereits Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Punk für sich entdeckt und war Sänger einer Band mit dem schönen Namen The Leistungsleichen. Aber vor allem ist Henrik jemand, der sich mit der Aufarbeitung und Dokumentation von DDR-Punk und Kultur beschäftigt hat und auch bis in die Gegenwart weiterhin noch beschäftigt. Er schrieb zum Beispiel das Drehbuch der sehr sehenswerten Doku aus Punk Tom und Future aus dem Jahr 2006, die einige sicher kennen. Und zuletzt noch in diesem Jahr kam von ihm das Buch Tanz den Kommunismus Punkrock DDR 1980 bis 89 in dem von uns sehr geschätzten Verbrecher Verlag heraus. Aber er beschäftigt sich nicht nur mit Punk, sondern auch viel mit Kultur bzw. Subkultur im Allgemeinen und das auch schon zu DDR-Zeiten. Henrik hat nach seiner Buchbinderlehre als Drucker gearbeitet, aber schon Anfang der 80er Jahre angefangen, eigene Texte und Zeitschriften herauszubringen. Da gab es Publikationen mit dem Namen wie Ariadne-Fabrik, Verwendung, Anschlag, Liane oder auch eine Künstlerzeitschrift mit dem Namen Caligo, eine mehrere sogar, Auto, Daffy und Brägen. Seit 1993, DDR ist schon vorbei, ist Henrik freischaffender Schriftsteller. Im Rahmen dessen hat er immer wieder Stipendien erhalten und hält sich damit wohl auch so einigermaßen gut über Wasser. Daneben kuratiert und organisiert er als Galerist immer wieder Ausstellungen zu allen möglichen Kunstbereichen der DDR, Mode, Fotografie, aber auch Keramik. Aber vom Punk kommt er offenbar nicht los. So ist er seit 2018 Mitherausgeber der Vinyl-Edition Iron Curtain Radio, eine Unterabteilung des Major-Labels sowie des Kassettenlabels Tapetopia, das sich in erster Linie der Erst- bzw. Wiederveröffentlichung von DDR-Underground-Bands gewidmet hat. Zuletzt, wenn das stimmt, war Henrik Burgschreiber in Besko.
Und das finde ich richtig geil. Da will ich auf jeden Fall was zu hören, weil also wie oft haben wir die Chance, mit Burgschreibern zu sprechen? Relativ selten. Aber tatsächlich ist natürlich, werden wir auch über Punk und Ostpunk sprechen. Also das ist bei diesen diversen Folgen, die wir schon haben, jetzt tatsächlich gar nicht so oft bisher vorgekommen. Wir hatten einige GästInnen, die schon also aus dem Gebiet der ehemaligen DDR gekommen sind. Wir haben dieses ganze Ostpunk-Thema wahrscheinlich am ausführlichsten bisher mit Bernd Stracke, Folge 151, gehabt haben, aber natürlich reicht das noch nicht. Und dieses Buch, das aktuelle, Tanz den Kommunismus, ich hatte neulich Geburtstag und habe das tatsächlich zweimal geschenkt bekommen. Ich habe das vorher schon gesehen und hatte irgendwie zuerst, es hatte mich nicht so richtig interessiert, ehrlich gesagt. Ich habe es gelesen, aber ich dachte, naja, whatever. Und bin aber, glücklicherweise habe ich es wieder zweimal geschenkt bekommen und habe es gelesen und finde es super. Und das wirklich, also es ist sehr, sehr umfangreich, es ist sehr schön geschrieben. Und es zeigt auch nochmal die ganze Bandbreite, die Punk, wie gesagt, gerade in der DDR nochmal hatte. Also das, also eigentlich Punk auch überall, dass es eben gar nicht so nur dieses harte Schnelle ist, sondern einfach ein Sammelbecken für alles, was irgendwie anders war und irgendwie dagegen war. Und wir werden sicher heute darüber sprechen, aber wir werden mit Sicherheit auch darüber sprechen, wie sich jemand, der früh damit identifiziert hat, aber auch in diesem ganzen Kunst/Kultur-Leben, wie gesagt, jetzt Burgschreiber, Veröffentlichung diverse, wie man sich damit auch über Wasser halten kann, weil das, glaube ich, gar nicht so einfach ist. Und ich habe total Bock, heute mit Henning zu sprechen, den Abend zu verbringen. Hi, schön, dass du da bist.
Ja, hallo an euch beide. Kann ich gleich ein paar Unschärfen korrigieren?
Unbedingt.
Okay, weil das ist manchmal so schwierig, wenn man bestimmte Dinge nicht korrigiert, dann hat man sie am Ende für sich vereinnahmt und ihnen nicht, widersprochen ist ein hartes Wort. Also ich habe einige der Zeitschriften, die der Christopher genannt hat, nicht herausgegeben, zum Beispiel die Ariadne-Fabrik nicht, die Verwendung nicht. Die Ariadne-Fabrik habe ich mit vervielfältigt in der Schreibmaschine, wie das damals so lief. Aber mit der war ich verbunden, habe ich auch veröffentlicht. Das zum einen, dann Iron Curtain Radio. Der Name stammt von mir. Ich habe die Serie auch mit, zusammen mit Alex Pelemann, den ihr vielleicht auch kennt, gegründet und bin dann aber wegen Tapetopia ausgestiegen, weil es immer wieder so, kann ich offen sagen, da hätte Alex, glaube ich, kein Problem mit, auch Interessensüberschneidungen gab, die ich auch mit Tapetopia genug zu tun habe. Und Tapetopia ist zwar insofern ein Kassettenlabel, weil ich ehemalige Underground-Tapes
Vinyl, aber es
ist eine Tape- und Vinyl-Serie. Das sind die drei Dinge, die mir eingefallen sind. Ansonsten war alles picobello.
Sehr gut.
Gut. Erste Frage. Macht Christopher heute.
Eine Frage zur allgemeinen Weltentwicklung.
Okay. Wir fangen
ganz einfach an.
Ja.
Also es kommt gefühlt jede Strömung und Geisteshaltung wieder über die Zeit. Auch heutzutage sind ja Strömungen präsent, vor denen man vor 20 Jahren vielleicht noch nicht gedacht hätte, dass die so stark wieder werden. Jetzt Frage an dich. Glaubst du, dass die Idee bzw. Utopie eines Kommunismus irgendwann nochmal wiederkommt?
Also wenn ich was im Leben gelernt habe, dann nichts auszuschließen. Wirklich alles gedanklich zuzulassen. Insofern würde ich das nicht ausschließen. Ich bezeichne mich auch nicht als ein Antikommunist, aber schon über die Zeit als jemand, der mindestens ein großer Skeptiker dieses Entwurfs ist. Ich glaube, ich habe die DDR auch mal in dem Buch in Schmalspur Utopia genannt. Und ich finde, der Kommunismus hatte seine historische Chance. Und die hat er nicht genutzt. Und zwar gleich in mehreren Ländern nicht und auch auf mehreren Kontinenten nicht. Und von mir aus kann er bleiben, wo der Pfeffer wächst. Weil ich alles, was ideologisch ist, einfach beargwöhne. Das geht mir gar nicht nur mit dem Kommunismus so. Aber wer weiß, also in welcher Form der sich nochmal etabliert in, keine Ahnung, 1000 Jahren. Das kann man schwer vorhersagen.
Okay, also in den nächsten 10, 15 Jahren hättest du Zweifel daran, dass das nochmal irgendwo, also auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit hochkommt?
Hätte ich meine Zweifel, aber ich bin auch kein Politologe und will mich auch entsprechend hier aufspielen. Es gibt einen großartigen Satz, der ist jetzt vielleicht nicht zu 100% passend, aber ich habe mal gelesen von einem Autor, der hat seine alte Tante zitiert, die den Endkampf sozusagen in Berlin miterlebt hat und die mal gesagt hat, ich glaube alles inzwischen, weil wir hätten noch Anfang April nicht gedacht, dass die Russen unter Linden stehen werden. Und das habe ich nie vergessen. Und mir ist es ja ähnlich gegangen, und nicht nur mir, sondern Millionen anderen mit der sogenannten Wende, also mit dem Mauerfall. Auch als im August alles über Budapest und Prag raus ist und die DDR wirklich am Ausbluten war und jeden Tag Tausende abgehauen sind, haben wir nicht für möglich gehalten oder nicht in Erwägung gezogen, das ist der bessere Ausdruck, dass das zu einem Kollaps führen muss. Ich kenne zwei Leute, denen ich glaube, dass sie das schon ein paar Jahre vorher gesagt haben, dass es ökonomisch nicht zu halten ist. Denen glaube ich das. Aber bei allen anderen habe ich da große Zweifel und deswegen weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man mit Prognosen, vor allem mit Prognosen, die sich auf Geschichte beziehen, äußerst vorsichtig sein sollte. Sie hätte geglaubt, dass Trump vermutlich nochmal gewählt wird.
Deshalb, das meine ich.
Vor 6 Jahren oder 7 Jahren, ja. Genau. Ja.
Zweite Frage, hast du vielleicht sogar fast schon mit beantwortet, zumindest könntest du da gut anschließen, ist die Frage, hast du irgendwie so ein Lebensmotto oder so ein Credo zu deiner Lebensführung? Wenn ja, welches ist das?
Das ist jetzt aber sehr intim. Mhm. ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Credo habe, aber ich bemühe mich, ob ich es für mich in Anspruch nehmen kann, das müssen andere beurteilen. Ich bemühe mich, möglichst anständig und korrekt durchs Leben zu gehen. Das kann nicht gelingen, wenn man lebt, das ist ganz klar. Jeder, der lebt, häuft doch Schuld auf sich. Aber ich meine schon, dass ich jemand bin, der sich auch korrigieren kann. und der sich zum Beispiel auch entschuldigen kann, wenn er es gebaut hat.
Wann musstest du dich das letzte Mal entschuldigen? Und wofür?
Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Naja, im ganz aktuellen Fall, ich bin hier bei meinen Gastgebern und bin mit dem Hausherrn, den ich vorher gar nicht kannte, gleich zusammengeknallt, oder er mit mir. Da ging es um ein Auto und ein Buch, das auf dem Küchentisch lag, und das hat mich gleich getriggert. Ich werde jetzt nicht sagen, welches. Mhm. Und da hat es gleich mal geknallt, gleich zu Anfang. Und dann haben wir aber beide einen guten Move gefunden, würde man heute sagen. Und er hat mir das Haus gezeigt, das er jetzt gerade ausbaut. Und wir haben uns über die Baustelle unterhalten und haben darüber festgestellt, dass man eben miteinander reden kann und jetzt nicht den ganzen Abend irgendwie sich so anschweigen muss oder irgendwie doof zueinander sein muss. Und vielleicht, das haben wir beide zugelassen, also das will ich jetzt gar nicht nur für mich in Anspruch nehmen, aber das hätte ich sicher nicht gekonnt, wenn ich da hartleibiger wäre.
Ich muss da gleich nochmal nachhaken. Bist du jemand, der eine kurze Lunte hat?
Es kann sein. Also deswegen trinke ich zum Beispiel auch nicht mehr. Mhm. Ich trinke seit, das wären jetzt im Oktober, 10 Jahre. Ich bin trocken. Und Alkohol war am Anfang mal eine tolle Sache, aber umso länger man trinkt, umso furchtbarer wird's. Und ich habe echt heftige Sachen gemacht auf Alkohol. Mein Freund Ronald Lippock, der vielleicht nochmal Erwähnung finden wird, war mal der erste Ostberliner Punkband Rosa Ex, sondern später auch sehr erfolgreich als Musiker und Maler. Der hat mal Anfang der 90er gesagt, Henny, wenn du betrunken bist, willst du die Welt umarmen. Und am Ende war es das ganze Gegenteil. Wenn ich besoffen war, hatte ich nur noch Angst vor mir selber. Und da hatte ich auf jeden Fall eine kurze Lunte, ja, wenn man, ja, das kann ich schon sagen.
Okay, gut. Kommen wir bestimmt auch im Laufe des Gesprächs nochmal zu. Aber Henrik, wann kam Punk in dein Leben? Und wie?
Ich meine, aber wir wissen, das funktioniert auch immer autosuggestiv. Also da muss man auch vorsichtig sein. Mein Gott, bin ich vorsichtig heute Abend. Noch. Ich meine, dass ich noch. Okay. ich meine, dass ich das sogar relativ genau benennen kann. Das waren für meinen Begriff waren das zwei Ereignisse. Das eine ist, und das ist sehr ulkig, weil vom Osten immer behauptet wurde, dass Punk vom Westen importiert ist. Eigentlich war die Initialzündung die Lektüre der Trommel, einer Pionierzeitschrift, die jeder in der DDR sozusagen, sofern er nicht aus dem theologischen Haushalt kam, zwangsabonnieren musste. Ja, die kostete 15 Pfennig oder sowas oder 25, ich weiß es nicht mehr. Und da war ein ganz kleines Bild drin, ein Schwarz-Weiß-Foto von zwei Punks auf der Londoner Kings Road. Ich habe das übrigens kurz nach der Wende dann in Farbe entdeckt, in einem Buch, das kennt ihr eventuell, In the Gutter, von Leuten, die aus München, meine ich, bin ich ganz sicher, nach London kamen und eigentlich Fotos in ethnologischen Sammlungen in London machen wollten und dann Punks auf der Straße begegnet sind und meinten, ja, können wir auch auf der Straße fotografieren, weil die sehen ja genauso aus wie die Leute aus Papua-Neuguinea. Also ein tolles Buch übrigens, heute sehr teuer. Ich habe es halt wirklich in Ehren. Und okay, in der Trommel war ein Schwarz-Weiß-Foto von diesem Punk. Später habe ich dann gesehen, dass er orangene Haare hatte, zurückgekämmt mit einer Nadel in der Backe, der an der Hundeleine seinen Punk-Girl hinter sich herzog, begafft von Passanten. Und daneben stand sinngemäß folgender Eintrag. Punks sind junge Leute, die sich auf Konzerten gegenseitig umbringen würden und die Leichen in die Kanalisation schmeißen. Und das wäre zwar eine Form des Protests gegen den Kapitalismus, aber er wäre irregeleitet, weil er eben nicht auf dem Fundament des Marxismus-Leninismus würde. Also so sinngemäß, ja. Und also mich hat das sofort gepackt, also auch am Herzen, nicht, dass ich jetzt umgebracht werden wollen würde, aber die Lebendigkeit dahinter und das Feuer und diese Kraft, die sofort spürbar war, die hat mich sofort gepackt. Und das zweite Mal, das muss kurz darauf gewesen sein, da war ich vielleicht noch 13 Jahre alt, da war ich gar kein Punk, war ein Auftritt von Susie and the Banshees im Westfernsehen. Ich meine, bei Szene 77 von Thomas Gottschalk moderiert. Und da haben die Hong Kong Gordon gespielt. manchmal schmeißt man die Dinge auch zusammen. In derselben Sendung waren, glaube ich, noch Kraftwerk und die Stranglers. Übrigens meine absolute Leibband. Ich bin seit meinem 14. Lebensjahr ein glühender Stranglers-Fan. Und die haben da vermutlich, keine Ahnung, Peaches gespielt oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Aber konkret erinnern kann ich mich an Hong Kong Gordon und das war für mich so der zweite Impact.
Und war das für dich, also was war das für dich? War das so eine Art Protestform, so wie es praktisch ja auch in dieser Zeitschrift vordefiniert wurde, oder war das eine Art Jugendbewegung? War das Musik von allem ein bisschen? Wie hast du was war dein Verständnis davon am Anfang? Ich gehe mal davon aus, dass sich das über die Zeit möglicherweise auch noch entwickelt hat. Aber was war so am Anfang das Verständnis davon?
Ja, das ist eine tolle Frage, weil immer wenn es um Ostpunk geht, geht es sofort um die Repression und um Staatssicherheit. Und ich sage immer, man muss sich doch mal überlegen, warum haben denn halbe Kinder oder wahlweise halber Erwachsene das alles auf sich genommen? Und am Anfang war das einfach Popkultur. Das war der heiße Scheiß in dem Moment, so wie später im Techno oder Hip-Hop oder Dubstep oder keine Ahnung, was es dann noch alles gab. Das war das Gebot der Stunde einfach, wenn man Pop interessiert war. New Wave gab es ja auch noch nicht. Das war ja alles gerade in den Anfängen begriffen. Und ich war, also ich glaube, ich bin, das ist jetzt ein sehr, sehr gewagter Vergleich, aber ich bin dreimal von der Geschichte begünstigt worden. Ich bin dadurch begünstigt, dass ich 19 Jahre nach Kriegsende geboren wurde und nicht in den Krieg hineingeboren wurde, also weder als Kind noch als jemand, der dann noch einrücken musste. Das empfinde ich als ein großes Privileg der Geschichte, ohne jetzt dieses leidige Kohl-Zitat, weil der meinte das ja auch anders. Der meinte ja, dass man sich eben nicht positionieren musste, dass daran die Gnade bestand. Das ist das Erste. Das Zweite, das meine ich ganz im Ernst, ist schwer vergleichbar, will ich auch nicht vergleichen, aber ich bin im besten Alter mit 13, 14 in Punk reingeboren. Also ich habe noch Freunde, die sind ein Jahr älter, die mussten sich noch von Hardrock emanzipieren, was übrigens später gar nicht so schlecht war, weil die waren typenoffener als ich es war. Ich war da viele Jahre sehr hartleibig, habe alles abgelehnt, was nicht Punkrock war. Die mussten sich davon noch emanzipieren, aber mich hat das eben, ich habe vorher vielleicht noch, den liebe ich übrigens auch, den Udo Lindenberg bis 79, bin ich ein glühender Fan, ja, und das ist auch ein sehr intimes Geständnis jetzt, kann ja mal raus.
Ja, mal zu Recht, also Udo ist super. Nach wie vor.
Bist du Detektiv, dann wurde es einfach nur noch grauenvoll.
Nein. Ist immer noch super.
Okay. Na gut, aber den habe ich noch mitgenommen, aber dann kam eben wirklich gleich übergangslos Punkrock. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass ich für meine Begriffe genau zur rechten Zeit in die Wende reingeraten bin. Ich war nämlich 24 Jahre alt und ich war keine 14 oder 16, wo man diesem Wahnsinn, der da über einen Reihen brach, schutzlos ausgeliefert war. Und ich war auch nicht im Alter meiner Eltern, 50 oder 55 damals, die ganze Härte des Umbruchs gerade im Arbeitsleben zu spüren bekommen haben. Sondern ich war 24, ich war gerade aus diesem Jugendding raus, war aber noch nicht voll erwachsen. Und das war ein unfassbar, ich empfinde das als ein Riesenglück. So. Bei allem, was mich heute auch nervt und stört, das vergegenwärtige ich mir immer wieder, dass ich nie in den Schützengraben liegen musste, jedenfalls bis jetzt nicht. Und und einfach wirklich Schwein hatte.
Du hast deine Eltern gerade kurz erwähnt. Nimm uns doch mal vielleicht ganz kurz mit in deine Kindheit. Hast du noch Geschwister?
Nee, also ich habe einen ungeborenen Bruder. Ich denke mal, dass es ein Bruder ist, der dann nicht kommen durfte, ein Jahr nach meiner Geburt. Und den flecke ich manchmal. Aber das ist dann so ein Schattenbruder.
Mhm. Du bist ja anfänglich schon gesagt, in Ost-Berlin aufgewachsen. Was für Werte waren in eurer Familie damals wichtig und zentral?
Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil ich, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 8 war. Und das ging auch nicht ganz glatt über die Bühne. Und dann kam, ich mag dieses Wort immer nicht, ich nenne sie immer meine Vizemutter, nicht Stiefmutter. Und natürlich sind das alle drei verschiedene Menschen, ja. Und ich bin insofern sehr, sehr durch meinen Vater geprägt, der für mich bis heute ein großes Vorbild ist, zu meinem nicht geringen Koma vor 3 Jahren gestorben. Hab viel mit ihm zu tun, Gedanken. Er ist sehr präsent. Und mein Vater, der hatte das Glück, so eine natürliche Autorität zu haben. Der war ein, ich formuliere es mal salopp, ein großes Tier in der DEFA. Der war Dramaturg in der DEFA und hat, da bin ich sehr stolz drauf, den einzigen DEFA-Film mit zu verantworten, der mal für einen Oscar nominiert war, nämlich Jakob der Lügner. Oh. Und mein Papa war einfach ein wunderbarer Mensch. Der hatte Humor, der konnte sich über sich selber lustig machen, aber war auch ein sehr, sehr ernsthafter Mensch. Und er war Genosse, er war in der Partei und hat mich aber durch seinen Rat, den er mir nie aufgedrängt hat, durch das doch sehr, durch die doch sehr klippenreichen Gestade der DDR gelenkt. Und mir auch ganz klar gesagt, wenn er in meinem Alter wäre, wäre er nicht mehr in der Partei, wäre in meinem Alter wäre, würde er dies und jenes nicht tun. Und es wäre meine Entscheidung. Und einmal musste er mich wirklich raushauen bei den Bullen. Und da haben sie, glaube ich, auch gemerkt, dass da jemand ist, der einen Skandal macht, sofern das überhaupt geht, wenn seinem Sohn was passiert. Und ich glaube, dass mich das sehr geschützt hat später. Er hat es immer abgestritten. Das ist übrigens auch ein Teil seiner Bescheidenheit gewesen. Er hat das nie zugelassen. Er hat es immer von sich gewiesen. Ich bin aber der Überzeugung, dass ich geschützt war durch ihn. Und mein Vater war einfach ein anständiger Typ und ist für mich ein beinahe übermächtiges Vorbild. Bei meiner Mama ist es so, ich glaube, von meiner Mutter habe ich die Renitenz geerbt. Mein Vater war ein ausgleichender Charakter, übrigens nie ein Opportunist. Es gibt eine sehr interessante Geschichte. Im Zuge dieser Biermann-Ausbürgerung gab es eine Parteiversammlung in der DEFA und da stand zur Debatte, dass der Ulrich Plenzdorf, der Name, könnt ihr euch was sagen, dass der aus der Partei ausgeschlossen wird. Und die einzigen beiden, die gegen den Parteiausschluss aufgestanden sind und dagegen gestimmt haben, in der gesamten DEFA-Parteileitung waren meine Stiefmutter und mein Vater. Also mein Vater war auch ein politisch anständiger Mensch. Meine Mutter war aber renitent. Also meine Mutter war wirklich eine Querulantin oder ist eine Querulantin. Sie lebt, das kann sie bis heute für sich in Anspruch nehmen. Die auch da manchmal nicht auf die eigenen Lebenserhaltungskosten sozusagen geschaut hat, sondern wenn sie sich manipuliert gefühlt hat oder, ich benutze mal dieses Wort, überfremdet, dann hat sie auch ihren Job riskiert und hat ihn übrigens am Ende auch verloren in der DDR. Und das war für sie, ist das, glaube ich, eins der bittersten Kapitel bis heute. Das hat sie, glaube ich, auch in einer gewissen Weise entwurzelt. Aber das Vorbild meiner Mutter, wie sie das gemacht hat, als alleinstehende Frau, das ist bis heute für mich sehr, sehr gültig, muss ich sagen. Das ist für mich sehr präsent. Und das sind so die Werte. Bei meiner Stiefmutter, also wieder auch ein ganz anderer Fall, meine Stiefmutter, wir hatten, das kann ich sagen, da würde sie mir jetzt, glaube ich, überhaupt nicht böse sein, wir hatten ein sehr schwieriges Verhältnis zueinander, aber in den entscheidenden Momenten, ja, gerade wenn es so um meine politische Renitenz ging, da konnte ich mit ihr rechnen. Das Gefühl hat sie mir auf jeden Fall gegeben. Ja, ich war so in vielen Dingen nicht sicher, nicht aufgehoben. Aber in diesen Dingen fühlte ich mich in meiner Familie wirklich aufgehoben und entsprechend habe ich auch die Klappe aufgemacht.
Das klang gerade so, aber vielleicht habe ich das falsch verstanden, dass du nach der Trennung deiner Eltern bei deinem Vater mit seiner neuen Frau weiter aufgewachsen bist oder wurdest du so zwischen deinem Vater und deiner Mutter dann so aufgeteilt, sagen wir jetzt mal?
Ja, ich bin tatsächlich, es gab einen Gerichtsprozess um Sorgerecht. Es war eine sehr harte Angelegenheit, den haben meine Eltern, weil sie einfach gescheite Menschen sind, komplett von mir geheim gehalten. Ich habe davon null mitbekommen. Dafür war natürlich dann der Schock als sie mir verkündet haben, was passiert ist, umso größer. Und gegen alle Erwartungen hat mein Vater, dem wurde auch von seinem Anwalt gar keine Chance in Aussicht gestellt, hat mein Vater das Sorgerecht bekommen. Und sie haben sich aber so geeinigt, dass ich jedes Wochenende bei meiner Mutter war und ich glaube auch immer mindestens die Hälfte der Ferien. Also ich war sehr viel bei meiner Mutter. Interessant war für mich eben, dass, also was heißt interessant, das klingt so, das war natürlich erstmal grauenvoll. Ich war 8 Jahre alt, das war wirklich furchtbar. Aber interessant war für mich, dass ich bei meinem Vater auf der Fischerinsel aufgewachsen bin, im 19. Stockwerk mit einem Blick über den Kreuzberg, über die Mauer. Mhm. Und bei meiner Mutter im Prenzlauer Berg in einer Hinterhofbude, die wirklich echt dunkel war. Das war ein ganz krasser Kontrast. Ja. Ich habe mich auch komischerweise, glaube ich, jetzt mal unabhängig von meinen Eltern, da im Prenzlauer Berg immer ganz wohl gefühlt. Ich mochte auch diese Dunkelheit dieser Wohnung irgendwie. Ich wollte auch im Sommer nie raus. Ich wollte immer nur ferngucken. Nicht in irgendeinen scheiß Park gehen und mir irgendwelche Blumenrabatten angucken, die deprimieren mich bis heute. Da war meine Mutter immer sehr verzweifelt. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Kontrast auch in meiner, also auch ein visueller Kontrast, ja, in meiner Kindheit.
Du hast gerade gesagt, du hast am liebsten Fernsehen geschaut. Ich nehme an, Westfernsehen, oder?
Ja, das war zum Beispiel auch in meiner Familie völlig klar. Also ich habe Familien gekannt, übrigens bei meiner Oma, die mit einem NVA-Offizier, und der war, glaube ich, war der Oberstleutnant. Ich bin dann sowas, Gott sei Dank, als Ungedienter so unbedarft. Aber der war ein sehr relativ hoher Kulturoffizier, und die haben mit dem Ohr am Fernsehen heimlich Westfernsehen gehört, muss man sagen. Und in meiner Familie gab es da nie irgendwie sowas, das darfst du aber nicht erzählen, oder irgendwie, mein Vater hat doch gesagt, damit musst du jetzt nicht rausgehen, das musst du doch nicht ausposaunen. Aber er hat mir nie das Gefühl gegeben, auch meine Mutter nicht, auch meine Stiefmutter nicht, dass das ein Geheimnis ist, was wir in unseren Busen verschließen müssen. Nee.
Welche Programme waren damals für dich so besonders attraktiv? Weißt du das noch?
Ja, jedenfalls nicht die Ostprogramme.
Nee, ja, ich meine von den Westprogrammen.
Es gab ja nur drei. Es gab ARD, ZDF.
Nee, ich meine jetzt Sendungen, jetzt nicht, kann, nicht ach, welcher, ach, okay. Nicht welcher Kanal, sondern mehr, gab es irgendwelche Sendungen, die du jetzt als besonders interessant oder spannend empfunden hast?
Ja, so eine ganz frühe Erinnerung ist, merkwürdigerweise habe ich gerade neulich drüber gesprochen, und dadurch ist es mir überhaupt erst bewusst geworden, war gar nicht die Sesamstraße an sich. Die fand ich eher, mit diesem Samson und so, das fand ich alles eher peinlich, schon damals. Aber was mich sehr interessiert hat in der Sesamstraße, und deswegen habe ich das manchmal geguckt, es gab so ganz kurze Dokus über Kinder in anderen Ländern, zum Beispiel in Brasilien, in Rio, in den Favelas, oder auch nur über, ich bin jetzt mal ein Junge in Duisburg, wie der seinen Tag gestaltet. Und das habe ich mit Leidenschaft gesehen, weil ich spätestens ab meinem 10. Lebensjahr wusste, dass ich eingesperrt bin. Dazu gibt es eine Geschichte, die mit dem Burgschreiber übrigens wieder zusammenhängt. Kommen wir vielleicht später drauf. Mir war sehr früh bewusst, dass ich nicht frei bin. Und mich hat immer interessiert, wie andere Kinder leben, was die so machen, was deren Nöte sind. Natürlich auch immer im Abgleich. Und das habe ich sehr, sehr gerne gesehen. Und dann natürlich, sobald ich nur ansatzweise pubertierte, alles was Pop war, also Beatclub, aber eben was der Gottschalk da getrieben hat am Anfang. Das habe ich auch.
Wahrscheinlich.
In der Disco weniger, diesen Ilja Richter fand ich furchtbar. Diese Sketche, obwohl die Sketche fand ich eigentlich vielleicht schon wieder gut, weil man sie ja nicht verstanden hat. Also jeder, der Ilja Richter gesehen hat, wusste, dass die auf eine spezielle Weise plotfrei waren. Und eigentlich war er ein Situationist. Also im Grunde genommen war er Avantgarde, weil er hat eigentlich als erster Sketche gebracht, ohne Plot, wo man, und ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, jetzt auch vor ein paar Jahren noch, die denen es genauso ging, die auch gesagt haben, das ist wie mit jüdischen Witzen. Man hat einfach den Plot nicht verstanden. Ich glaube, Ilja Richter ist sogar jüdischer Abstammung, ich bin gar nicht sicher.
Ich glaube auch, ja. Mhm.
aber damit wird es nichts zu tun haben. Auf jeden Fall habe ich diese Sketche, schon der Begriff ist ja grauenvoll, nie begriffen. Das hat mich eher genervt. Und manchmal war natürlich dann so ein Goldkörnchen zwischen dem ganzen Geröll und Mist, den er da aufgeführt hat. Aber natürlich hat man das geguckt, immer in der Hoffnung, immer in der fast unerfüllten Gier, dass eine Band kommt, die man irgendwie gut findet, ja.
Sketche, das ist auch interessant, dass du ganz kurz, dass du das ansprichst. Ja. Zu der Zeit waren ja so Sketche in Unterhaltungsfernsehsendungen komplett etabliert. Das war ganz normal.
Ja, aber nicht nur dort. Auch in
Ich meine, ach so.
Es wurde unterbrochen für einen Kulturteil. Da wurde das Licht angemacht, sofern es nicht sowieso an war. Ja. Wenn man heute Filme sieht, die in den 70er, 80er Jahren spielen, jedenfalls in der DDR ist es so, ich glaube, im Westen ist es nicht anders. Man glaubt ja immer, dass es so unterschiedlich war. In vielen Dingen waren sich dieses Thema auch sehr ähnlich. Dann wurde unterbrochen. Und dann wurde irgendein sinnloser Sketch, den keiner haben wollte, weil man eng tanzen wollte. Und dann durfte man irgendwann wieder weitermachen. Und die Stimmung war aber erstmal hin.
Ja. Das ist komplett verloren gegangen, das Prinzip des Sketches, glaube ich, oder?
Mir nicht. Mir ist das sehr präsent.
Okay, ich will als so, lass uns mal so in diese Zeit.
Ich finde, wir können auch jetzt einen kleinen Sketch mal einblenden.
Das finde ich riesig. Jobs kann sowas übrigens.
Ich erzähle Witz, wenn, dann erzähle ich Witze.
Ja, aber Witze ist ja so ähnlich. Du müsstest es jetzt nur spielen.
Nee, das kriege ich nicht.
Muss aber noch unverständlicher sein.
Ja gut, das ist auch kein Problem, ehrlich gesagt. Gut, nee, ich würde gerne mal in diese Zeit, so du als Teenager, du hast schon gesagt, du hast früh mitbekommen, dass du nicht frei warst. Ich habe schon mitbekommen, es war so ein schon eher Bildungsbürgertum, kulturelle Background, ja. Mäßig. Was warst du denn so für ein Typ als Teenager? Warst du so ein Klickentyp oder warst du eher so ein Einzelgänger-Typ? Wie kann ich mir Henrik als 13-, 14-Jähriger in entweder Prenzlauer Berg oder auf der Fischerinsel vorstellen? Hat er einen Haufen Leute um sich rum oder ist er so ein Lonesome Wolf?
Beides. Also ich kann schon sagen, was Punk betraf, habe ich ein paar Leute um mich geschart in der Schule, aber alle auch aus meiner Klasse. Sonst hat da niemand mitgemacht. Wir hatten eher Probleme mit den höheren Semestern. Also auch Gewalt natürlich. Das waren also Bluesbüchsen, wie wir damals gesagt haben. Und da war ich schon so ein bisschen der Mittelpunkt, so das Gravitationszentrum ist jetzt ein großes Wort. Aber eine Clique in dem Sinne war das nicht. Dazu waren wir zu wenige. Und da haben sich dann auch einige auch nicht äußerlich bekannt, was ich immer scheiße fand. Oder wenn, dann auf eine peinliche Weise, ich schon, ja klar. Und
wie sahst du dann aus? Hast du also ein Hundehalsband und irgendwie hinterhergezogen hast, wahrscheinlich nicht, wie Petrus gesehen hast.
Nee, naja, aber guck mal, Punk war ja toll, weil man sich auch erfinden musste und auch seinen Style überhaupt erstmal kreieren musste. Und okay, es gab ein paar Vorgaben damals, die später vergessen wurden. Es gab eben Kette, Sicherheitsnadel musste sein. Und wir haben die Sicherheitsnadeln und Ketten mit Salzsäure verrostet. Das ging sehr gut. Und wir, bei uns war zum Beispiel eine Spezialität unserer kleinen Gang war, dass wir Ketten, wenn verrostet, trugen.
Korrekt.
Der Chemielehrer, der übrigens ein harter Hund war, wie sich später herausstellte, der hat das am Anfang nicht gleich begriffen und hat uns noch geholfen. Später war das unser größter Jäger an der Schule. Ein Herr Bark. Ein kluger Typ übrigens, aber es ändert nichts daran, dass er. Naja. Und mein Vater hat mir mal völlig ahnungslos, ich habe eine Vater ein Jackett hat und eine Krawatte, und hat mir beides gegeben. Und ich habe natürlich die Krawatte erstmal abgeschnitten und habe die angekokelt, was furchtbar gestunken hat, kann ich mich erinnern, weil die so aus Synthetik war.
Polyester bestimmt, ja genau.
Polyester. Und dann bin ich so irgendwie in den Wohnungsflur rausgetreten und der war völlig konsterniert, weil er dachte, ich will damit irgendwie ein Mädchen beeindrucken oder wie. Von dem Jackett hatte ich einen Ärmel abgerissen und also was man ihm so für cool hielt. Und da war er wirklich konsterniert, weil das war seine Lieblingskrawatte. Mhm. Wirklich nicht so begeistert, aber da war auch wieder cool. Mein Papa war wirklich auch leidensfähig in diesen Dingen, auch wenn wir da auch Auseinandersetzungen hatten, auch eine sehr, sehr schöne übrigens, können wir vielleicht auch noch später zu, einen sehr, sehr schönen Disput mal. Aber ich war auch immer ein Beobachter. Und ich glaube, da greife ich jetzt vor, das kommt mir heute zugute, weil ich bin dann noch in die Punk-Szene eingetaucht von Ost-Berlin und war da aber, und das sage ich ganz, also wirklich ohne jede Koketterie, ich gehörte nicht zu den absoluten coolen Inner Circle. Ich kannte aber alle. Ich kannte die alle und hatte mit denen auch zu tun, war auch auf Konzerten und so. Aber die waren auch schon so ein bisschen weiter zu der Zeit, auch mit Frauen, waren auch ein halbes Jahr älter. Das war damals wirklich ein enorm viel. 6 Monate waren wie absolut, 10 Jahre. Und die haben auch Dinge gemacht, die für mich nicht in Frage kamen. So gemeinsam wichsen und so eine Sachen eben, ja. Mhm. Da war ich immer zu feinstofflich. Insofern war ich auch immer ein Beobachter und war mittendrin, aber hab mir das nicht von der hohen Warte, aber auch vom Rand angesehen. Also gleichzeitig. Ich war im Zentrum und trotzdem am Rand. Und das kommt mir heute vielleicht zugute, weil ich sehr viel aufgesogen habe, auch visuell. Ich kann mich an sehr viele Anekdoten erinnern, an sehr viele Geschichten, wo mich Freunde immer fragen, sag mal, Henrik, woher nimmst du denn das alles noch? Ja, richtig, stimmt. Ich hätte aber nie wieder dran gedacht. Ich habe das irgendwie alles gespeichert. Also nicht alles, aber vieles. Mhm.
Wie habt ihr euch denn damals überhaupt gefunden untereinander? Also die, ich sag, nennen sie jetzt mal so die Punk-Begeisterten, Punk-Interessierten.
Ja, das lief natürlich anders als im Westen, weil im Westen gab es ja die Clubs, da gab es die Plattenläden, also Zensor oder was weiß ich. Dann hat einer nach Joy Division gefragt, dann hat gesagt, Mensch, du magst die auch so ungefähr, ja. Hm. Oder von mir aus Pistols oder Crass. Das ging in der DDR nicht, weil es eben überhaupt keine Clubs gab und keine Treffpunkte, jedenfalls am Anfang nicht. Und ich habe so ein konkretes Erlebnis, da bin ich U-Bahn gefahren, Alex, und die U-Bahn fuhr ein. Ich muss in einem der vorderen Wägen gesessen haben und habe im Vorbeifahren einen Punk gesehen, der draußen stand. Und das war damals ein Bild, ich kriege übrigens gerade eine Gänsehaut, das kann man kaum noch vermitteln, wenn einer der wenigen unter den Raren dort auf einmal stand. Und das war ja, was man sich gewünscht hat. Man wollte ja in der Clique aufgehoben sein, in der Szene, in der Bewegung am besten, ja. Und ich habe so geguckt und musste gar nichts unternehmen. Ich habe gesehen, der hat mich auch gesehen beim Einfahren. Und der kam dann in den Wagen rein. Und das war kein Zufall, weil der stand viel weiter vorne. Das war also klar, der hatte mich auch wahrgenommen. Dann haben wir uns erstmal angeschwiegen, so als wäre völlig normal, dass nun in einem U-Bahn-Waggon in Ost-Berlin 1900, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 79, zwei so eine Kinderpunks da sitzen, ja. Und dann war aber ausgestiegen oder einer ist dem anderen hinterher und da kam dann das erste Ding, ja, wer bist du denn, wo kommst du her und wo geht man hin? Die hatten natürlich dieselben Fragen, waren beide ratlos. Aber ich glaube, der andere, der war schon so ein bisschen fortgeschrittener als ich. Und der hat gesagt, im Rivera in Grünau, da läuft manchmal Punk. Und da bin ich hin, alleine, weil mir meine Kumpel...
Moment, was war das? Was war das?
Rivera.
Ja, was war
Rivera, das war eine Diskothek in Grünau. Also
eine Diskothek, okay. Mhm.
Die sind jetzt vor ein paar Jahren das Gebäude abgebrannt, war ein sehr beeindruckendes, altes, großes Haus. Es kam so in den... überall in der Presse fand das statt. Und da bin ich alleine hin, habe mich natürlich ausstaffiert, ist klar, mich aufgehübscht und bin ich reingelassen worden aufgrund meines Ornats. Da war aber ein Punk als Einlasser. Die anderen haben mich aber nicht reingelassen, die anderen Einlasser. Das war total komisch. Und dann winkte der mich so beiseite und hat mich irgendwie so da reingeholt und hat gesagt, hier verschwinde mal schnell in der Menge. Pick keiner mit. Hallo. Und das war Speiche. Und jeder, der, ich sag mal, von 80 bis 89, wenn ich darüber hinaus Punk in Ost-Berlin war, vielleicht doch später in West-Berlin, kennt Speiche. Das ist eine Legende. Speiche selbst ist stolz darauf, dass er auf wie in jedem Buch auf einem Foto auftaucht. War übrigens interessanterweise nie in der Band. Und ist wirklich eine illustre Gestalt. Wir hatten jetzt gerade am letzten Wochenende zu tun, weil der ein kleines Hoffest veranstaltet hat. Da haben Rosa Beton und Planlos gespielt. Also der zieht das bis heute durch. Und da habe ich Speiche kennengelernt. Und Speiche war einer der ersten Punks überhaupt. Der war auch so 1-2 Jahre älter als ich. Und durch den habe ich dann so auch mal mitbekommen, es gab auch kein Telefon und so, ja,
naja,
wo was genau stattfindet. Und dann bin ich dann klopfenden Herzens hin, weil das natürlich auch irgendwie gefährlich war, weil das alle Punks und Brüder wären, wie in manchen Büchern über Ostpunk kolportiert, das ist einfach Quatsch. Das ist totaler Schwachsinn. Das war eine harte Szene. Wenn du dich nicht verteidigen konntest, aber eine geile Lederjacke anhattest, dann warst du dir sehr schnell los. Mhm. Um nicht zu sagen, sofort. Und mir ist das gleich gegangen. Beim ersten Mal auf dem Kult bin ich an Krug, auch ein bekannter Mann, Chef, der Präsident der Blauen Möwen, und an Special geraten. Und ich hatte so einen sehr schönen, schwarzen, zerrissenen Filzpulli. Also ich sah ein bisschen aus wie Richard Hell, so müsst ihr euch das vorstellen. Und hatte aber so Badges, die hatte ich aus dem Westen. Und die wollten sie gleich mal so pflücken. Und da musste ich mich auch erwehren. Und habe aber Glück gehabt, dass ein anderer, sehr bekannter Punk, Bernd Lade, der kam und hat gesagt, ey, lass den in Ruhe, ich kenne den, der ist in Ordnung. Und da war dann okay. So.
Das heißt aber, du hattest West-Connections, die dich auch mit Badges und was noch versorgt haben?
Naja, ich hatte, das ist vielleicht auch ein Privileg, was ich vergessen habe aufzuzählen. Ich war das einzige Kind in einer Familie, die zu, ich würde sagen, 90% im Westen war.
So.
Ich hatte keine Cousins, keine Cousinen. Meine geliebten Großeltern väterlicherseits, die lebten bei Frankfurt am Main. War auch mein Onkel und meine Tante. Und später kam dann eben noch die Familie meiner Mutter dazu. Die tauchte ein bisschen später auf. Das ist so eine Familientragödie, die sich durch den Krieg also eben ereignet abgespielt hat. Und dann hat auch mein sehr, sehr konservativer Großvater mütterlicherseits, der übrigens, kann man sagen, bekennender Nationalsozialist war, bis zu seinem Tod, glühender Republikaner-Anhänger. Das habe ich aber alles in der Weise erst nach der Wende erfahren, als ich bei ihm zu Hause war. Aber der hat mir dann zum Beispiel so Badges von 99 geschickt oder von Damned. Und so hatte man gesagt, ja, was ist denn das für Band, die Verdammten und so, aber gut, okay, wenn du das brauchst und so. Und der hat mir dann so ein Zeug geschickt, der hat das immer clever verpackt, das hat der Zoll nicht entdeckt. Der hat das oben, der hat meiner Mutter immer Likörflaschen geschickt und hat die oben auf den Korken geklebt.
Mhm,
ja, normalerweise wurde, ich hatte Mühe, das selber zu finden. Ich habe das gar nicht geschnallt am Anfang. Und normalerweise wurde sowas immer rausgefiltert aus den Paketen, vielleicht sogar der Cognac selber. Aber die kamen immer durch, diese Badges, weil er die immer oben raufgeklebt hat. Und der hat uns sehr viele Pakete geschickt. Und dadurch hatte ich eben so West-Badges von den Stranglers, von Nina Hagen, von Cress und so. Und war da auch gut ausgestattet. Und die musste man aber natürlich verteidigen. Und ich war damals wie heute ein Hemd. Also war jetzt nicht so ein Berserker. Aber ich kannte eben Gott sei Dank auch immer die richtigen Leute und war dadurch auch geschützt, weil ich ja auch irgendwas an mir gehabt haben muss, was auch akzeptiert wurde. Und gab ja noch Leute, die da gar nicht reinkamen. Ja.
Wie hast du ihr euch denn diesen musikalischen Kosmos so erschlossen? Du hast gerade schon gesagt, ein bisschen gab es im Westfernsehen, aber zu der Zeit war das im Westfernsehen ja auch noch nicht so präsent.
Also ich präsentiere mich hier langsam so als Golden Boy, weil ich schon wieder von einem Privileg reden muss, weil ich ja in Ost-Berlin lebte. Mhm. Also wenn ihr dieselbe Frage Stracker gestellt habt, dann wird er vermutlich irgendwas von Zündfunk gesprochen haben. Aber wenn ihr die zum Beispiel dem Sonic Löffler von Paranoia aus Dresden gestellt haben würdet, dann hätte der da auch wieder eine ganz andere Antwort drauf. Ich war natürlich absolut privilegiert. Also ich habe ja noch mit einem Blick zum Funkturm gewohnt, auch das noch, und am Fernsehturm. Also ich habe alles empfangen, was man empfangen konnte. Und natürlich war für uns sehr wichtig SF Beat, eine Sendung, die vergessen ist. Der Sender ist vermutlich auch vergessen, SFB. Dann habe ich Rias, Rocco Varias gehört. Die haben nächtelang teilweise nur Punkrock gespielt, ganze Nächte durch. Mit Peter Razun und Uwe Wohlmacher und Burkhard Rausch. Und da haben wir abgegriffen. Ja. Also ich habe das mal, glaube ich, so auch in dem Tanz den Kommunismus Buch beschrieben. Ich war eigentlich eine Abhörstation. Ja. Ich habe den Westen abgehört und habe, wie man mitgeschnitten, sagte man damals, mitgeschnitten, was ich konnte und was ich nicht mitgeschnitten habe, was ich verpasst habe. Da ist man eben mit dem Kassettenrekorder, der übrigens auch ein rares Gut war im Osten, das auch nicht einfach, ist man zu Kumpels gegangen und hat überspielt. was man eben nicht abgegriffen hatte. Da haben sie mich übrigens mal die Bullen hochgezogen, U-Bahnhof Märkisches Museum, da musste ich meine Taschen ausräumen auf die U-Bahnhof und hatte ein Überspielkabel dabei und einen angeschliffenen Schraubenzieher, damit man den Tonkopf nachstellen konnte, weil die Tonköpfe ja verschieden eingestellt waren und dann schlifft das immer so, ja. Und das haben sie mir als Waffen ausgelegt. Und da sind wir jetzt wieder bei meinem Vater, weil da musste ich dann eine ganze Nacht mit dem Gesicht zur Wand auf so einer Wache verbringen. Und mein Vater musste mich am nächsten Morgen abholen. Und da haben sie mir, das ist auch so ein Ostding, ja, haben sie mir dieses Überspielkabel und diesen Schraubenzieher als Waffen ausgelegt. Das ist natürlich, aber egal, das war, und man hat eben, Musik war eben ein großes Abenteuer. Das ist heute, das ist immer so ein bisschen wohlfeil zu sagen und so die Jugend von heute zu bemitleiden. Aber man musste Musik, man musste in Kontakt gehen zu anderen. Gut, das kann man auf Bandcamp auch, wenn man sich austauscht mit anderen. Aber man musste auf Leute zugehen und Herrschaftswissen tauschen. Und das Herrschaftswissen lautete immer dasselbe. Kennst du die? Kennst du die? Kennst du die? Und wenn du die nicht kanntest, dann hattest du schon ein Problem, weil du einfach nicht cool warst. Und wenn es nur die Befehlszus waren, ja.
Aber ja, ich muss sagen, das hat immer so beides so ein bisschen. Ne? Ich habe gerade vor ein paar Tagen mal wieder, bin ich hier irgendwie durch Neukölln mit dem Fahrrad gefahren und da war so ein Typ, der einfach so ein, also so ein Gorilla-Skits-T-Shirt anhatte, so, wo ich denke, ja, also hätte ich mit 15, wäre ich sofort zu ihm hingegangen. Also ich bin ja ein paar Jahre jünger und hätte gedacht, ich
will jetzt in der T-Shirt hier rum.
Nee, wir müssen uns kennenlernen, sowas, weißt du, dieses, wo du sagst, irgendwie so, jetzt ja, genau. mache ich halt nicht mehr, so, ne, und das, also das finde ich eigentlich, das finde ich so ein bisschen schade, andererseits, es gibt natürlich auch tausend andere Möglichkeiten, sich irgendwie weiter zu entwickeln oder zu Leute kennenzulernen oder so, was auch immer, aber das andere ist natürlich, was du eben gesagt hast, dass das irgendwie so als, auch so als Gatekeeping-Tool genutzt wurde, ne, also wer zu den richtigen Sachen kommt, das ist natürlich eigentlich ein bisschen bescheuert, so, das ist natürlich eigentlich ganz cool, dass...
Das war am besten, glaube ich, auch viel krasser als im Osten.
Ja, so, es ist bestimmt immer noch teilweise so, ne, aber jetzt ist natürlich einfach alles, also durch diese ganze Internetentwicklung ist natürlich einfach so, du kannst, wer Bock hat, kann sich auch alles erschließen und letztendlich ist es auch einfach Latte, so, ob man eine Band kennt oder nicht, so, also das ist ja tatsächlich wurscht. Ich würde gerne nochmal wissen, weil du gerade also schon auch angesprochen hast, ich habe jetzt in Vorbereitung mir auch nochmal, jetzt schon ewig her, als ich diesen Too Much Future gesehen habe, also viele der Leute, die das hier hören, haben den bestimmt gesehen. Die gibt's auf YouTube zu finden. Wie auch Bernd Stracke ist ja auch mit drin und ist super, ein super Film nochmal. Und da erzählen ja auch relativ, also die sechs Protagonistinnen, die ihr, glaube ich, hattet, die hatten ja auch teilweise richtig doll Stress und Bernd hat das hier ja auch erzählt, mit Polizei und Stasi etc. Hast du mehr Stress gehabt als jetzt diese kleineren Geschichten? Auch, also man ist auch hart, ne? Also Teenager mal die ganze Nacht mit dem Gesicht zur Wand stehen. Aber und du hast auch eben auch schon gesagt, dass du durch ein bisschen so Schutz über deinen Vater gefunden hast. Wie war dein Stress mit diesem ganzen Stasi-Apparat und der ja irgendwann auch tatsächlich sehr auf Punk halt auch so ausgerichtet war und das halt sozusagen explizit ja auch als subversives Ding identifiziert hatte?
Naja, ich weiß nicht, ich bin ja so als Forscher meiner selbst, finde ich das immer so schwierig, das immer so an dieser Demarkationsgrenze Punk festzumachen. Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Conny? Mhm. Ja. Ich habe die Tür jetzt mal aufgemacht, weil das WLAN so ein bisschen geschwächelt hat. Ist das okay? Ja, für mich total. Danke.
Danke, Conny.
Danke, Conny, wurde ja gerade reportiert. Ich finde das ja mal schwierig, an dieser Markierung Punk festzumachen, weil das ging doch schon viel früher los. Ich habe mal Erlebnis, wir waren so eine kleine Kinderklicke, da war ich 5, 6 Jahre alt, die Ältesten waren vielleicht so 8 Jahre alt, da waren noch ein paar kleinere dabei. Und wir sind auf die Fischerinsel, wir waren da ganz neu und die Fischerinsel war ein großer Abenteuerspielplatz, weil nur Rohbauten waren. Alles, was heute da steht, haben wir im Aufbau erlebt. Ja, also wir sind durch die Keller dort. Der Fischerkiez existierte teilweise noch, der dann weggesprengt wurde. Diese ganzen alten Häuser. Ich bin in der Nikolaikirche rumgekrochen, im französischen und deutschen Dom in den Kellern. Wir haben uns mit Oberschenkel Knochen beworfen und, keine Ahnung, alte Maschinengewehre gefunden und Stahlhelme und so. Ich habe den Krieg, ich habe das mal so beschrieben, dass das Dritte Reich ja die Antike Berlins war und dass der Rost da eben noch in voller Blüte stand. Ja, das habe ich alles mitbekommen. Da sind wir an die Grenze an die Mauer. Und da war eben doch alles so voller Strohmatten von den Baustellen. Und die haben wir angezündet und haben so ein paar Kartoffeln drin braten wollen, die wir gefunden haben. Also so ein Kinderding eben. Mhm. Ja, und da fuhr mit quietschenden Reifen so eine Schleuder vor. Und der sehr gefürchtete Abschnittsbevollmächtigte, ABV, im Osten hieß das so, der stieg aus, zog die Waffe und sagte zu uns Kindern, wer versucht zu fliehen, wird erschossen. Da war ich 5 Jahre alt. Ja. Und da haben wir natürlich alle dagestanden, haben geflennt. Ja. Das ist so ein Ereignis, ja, von wegen dann später Stasi. Da ging das doch schon los. Und dieselbe Typ ist mit 2 riesigen Boxern immer die Fischerinsel lang. Und wir hatten eine riesen Angst vor diesen Typen und vor seinen Hunden. Ja, das war wie, ich muss das einfach sagen, das war ein Nazi, der in Fopo-Uniform. Ja, mit seinen Hunden da. Da ging doch der Spaß schon los und der ging weiter mit einem riesen Dissens in der Schule, wo ich im Staatsbürgerkundeunterricht einfach nicht funktioniert habe und einen Aufsatz abgeliefert habe, der den nicht gepasst hat. Und dort, man muss wirklich sagen, an den Pranger gestellt wurde, vor allen anderen, die ihn mitgemacht haben und die mir danach dann auf die Schulter klopften, nachdem die Stunde vorbei war. Hast du gut gemacht, Henrik, und ich bin vor Ekel fast gestorben, weil ich dachte, ja, toll, die Unterstützung, ja, hättet ihr euer Maul aufgemacht. Da ging es doch los. Und natürlich ist man auch von der Staatssicherheit gejagt worden. Ich bin nachts zugeführt worden, bin auf einer Bank eingepennt, bin von der Bank runtergetreten worden an der Kalbestraße, das habe ich alles erlebt. Aber das ist doch alles Pillepalle gegen Freunde von mir, wie im Stracke, wie mein Freund Ratte von El Attentat, der Bassist, mit dem ich ja auch die Thomas Future Box herausgegeben habe. Oder wie unser Freund Erkner, der alleine, das ist jetzt nicht die Regel, aber Erkner ist ein besonders krasses Beispiel, der 6,5 Jahre seiner Jugend im Gefängnis verbracht hat. Und zwar in Großmannzellen, wo ein ehemaliger KZ-Typ einfach der Chef war. Mhm. Ja, als 18-Jähriger. Oder meine Freundin Mita, die bei Namenlos Schlagzeug gespielt hat, die mit 17 Jahren für 7 Wochen eingefahren ist in ein Stasi-Gefängnis. Damit will und kann ich mich nicht messen, aber ich kann nur sagen, das bisschen, was ich erlebt habe, das reicht auch.
Absolut, ja. Nee, geht ja auch nicht ums Vergleichen oder so, ne, aber.
Nee, ich habe den Vergleich ja aufgemacht.
Und ja, also dann tatsächlich auch einfach. Glück ist es ja letztendlich auch so, ne? Also das.
Ja, ich habe dann eben, ich habe dann später Akten zugespielt bekommen. Übrigens auch eine abenteuerliche Geschichte. Bin 1993 im Prenzlauer Berg die Straße lang, neben mir wieder ein Auto mit quietschenden Reifen, also das vertraute Geräusch. Und dann stieg da aber ein Auto aus, den ich aus der Underground-Szene kannte, und der drückte mir einen Umschlag in die Hand und sagte, wir sehen uns bei der nächsten Gesellschafterkonferenz von Galre, von einem Verlag, den wir gemeinsam gegründet hatten. Ja, und ziehe das raus und sehe, wie jemand über mich berichtet hat und mir eine Falle gestellt hat. Und da wurde eben konkret überlegt, 86, ob man mich verhaftet. Und ich meine, dass ich nicht verhaftet wurde, weil die sich nicht mit dem Gerd Gehrig und meinem Vater anlegen wollten. Mhm. Ich glaube, das hat eine große Rolle gespielt. Mhm. Und das alles reicht doch.
Ja. Natürlich. Das ist ja auch kein Quartettspiel hier. Anfang der 80er war ja, ich glaube 83 waren ja die Toten Hosen zum ersten Mal in Ost-Berlin. Hast du das mitgekriegt damals?
Naja, wie gesagt, schiebst du einen Dorn in meinem Fleische nochmal einen Millimeter tiefer hinein, weil dieses erste Konzert 82, es gab ja 2. Ich glaube, das andere war dann 88. Bin ich ganz sicher, 87, 88. 88, glaube ich. Das haben wir am Tag danach mitbekommen. Und das ist so konspirativ abgelaufen, das ist ja innerhalb von Stunden anberaumt worden, dass wir, also die meisten, das nicht mitbekommen haben, da waren 20 Punks. Mhm. Ja, inklusive der Band Planlos. Und das waren schon 5 Leute. Also da waren Planlos und 15 Leute und dann vielleicht noch die, also da mein Freund Ratte, von dem schon die Rede war, Mike Reichenbach, der war durch einen Zufall in Berlin, hat es mitbekommen und wollte noch, so waren die Leipziger, die Berliner waren anders drauf. Der hat noch versucht, Stracke zu erreichen, konspirativ, weil er wusste, dass gerade irgendwo, wo es ein Telefon gibt, gab es ja nicht. Aber er hatte schon Telefon im Osten. und wusste aber auch nicht, wie er ihm das dann sagen sollte. Dann war es doch zu spät irgendwie. Und Mike hat diesen Auftritt erlebt, also von Planus und von den Hosen, und hat dann aber so erzählt. Und das entzaubert auch so einen Mythos so schön, dass man dann im Anschluss im Schneidersitz im Kreis gesessen hat und dann das Konzert sozusagen ausgewertet hat. So, ja. Das wird immer so ein Riesending darum gemacht, was das war. Und da müsst ihr mal auch Ratte mal interviewen. Irgendwann vielleicht mal. Der kann das sehr anschaulich schildern. Da habe ich sehr gelacht. Nee, ich habe das einen Tag später mitbekommen, und zwar durch Bernd Lader, den Drummer von Planus, und der hat uns verhöhnt, dass wir es eben nicht mitbekommen haben. Und da waren die Leipziger aber anders. Also die Leipziger waren auf Teilhabe aus. Da wäre das anders abgelaufen. In Ost-Berlin war das eine ganz klare Angelegenheit. Da war das Herrschaftswissen, und wer da nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, der hatte Pech. Und ich hatte Pech.
Ja, aber tatsächlich natürlich nochmal, also jetzt ja, also aus heutzutage, also aus der Sicht von heute natürlich nicht nachvollziehbar, aber klar, also nicht mal Telefon hatten natürlich alle, ne, in der Zeit. Insofern, wenn das kurzfristig organisiert wurde, woher soll man es auch wissen, ne?
Also. Ja, die zweite Frage war ja, wäre man wirklich durchgekommen? Das ist ja so gewesen, Anfang der 80er, ich habe es ein paar Mal selbst erlebt, ich bin ja auch von Halle zurückgeschickt worden mit zig Kumpels zu diesem zweiten Punk-Festival. Ich glaube, wann war das? Im Oktober 83. Da haben sie uns ja schon im Bahnhof alle kaserniert und dann auf dem Bahncheck wieder, und dann mussten wir warten, bis der nächste Zug zurück nach Berlin geht. Und die Trapo war ja, also die Transportpolizei war ja sehr berüchtigt in der DDR, die schwang auch gleich mal. Da haben auch sich ein paar von unseren Leuten ein paar gefangen. Das habe ich erlebt. Also das wäre auch gar nicht sicher gewesen, dass man, wenn die Stasi das mitbekommen hätte, auf Kirchengelände hätte sie es ja nicht mehr verhindern können. Ob man überhaupt dann bis zur Erlöserkirche, wo das stattgefunden hat, in Königsburg, ob man da wirklich durchgekommen wäre.
Du hast zu der Zeit eine Buchbinderlehre gemacht. Ungefähr zu der Zeit muss das, glaube ich, gewesen sein, oder? Und hast danach beim Progress Filmverleih als Drucker angefangen.
Ja.
Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Hm? Stimmt. Der Progress Filmverleih, das war einer der, oder ich glaube, der größte monopolistische Filmauswerter in der DDR.
Das klingt der einzige.
Der einzige. Ja. Das klingt eigentlich nach einem richtig guten Job, oder nicht?
Ja, ja. Großes Glück habe ich meiner Mama zu verdanken, die ich an dieser Stelle hier mal grüße, ja.
Von mir schöne Grüße.
Ja. das habe ich meiner Mama zu verdanken, weil meine Familie war eine DEFA-Familie. Also mein Vater und meine Stiefmutter, die waren Dramaturgen. Und meine Mama, die hat im DEFA-Außenhandel gearbeitet und hat den Job dann aus, ich habe es vorhin angedeutet, verloren, weil sie da gewisse Forderungen nicht erfüllt hat und ist dann abgeschoben worden ins Filmarchiv. Aber sie war da viele Jahre lang, was den Skandal noch größer macht. Und die hatte eben Beziehungen zum Progress Filmverleih, wo sie ihre Karriere sozusagen begonnen hat. Und ich war eben in diesem Betrieb, in dem ich meine Lehre gemacht habe, sehr unglücklich, weil mein Meister, ein Herr Kaiser, bei der Staatssicherheit war, daraus übrigens auch gar kein Hehl gemacht hat. Das war ein Grenzbetrieb, den durfte man nur mit Passierschein betreten und auch verlassen. Und der hat auch ganz frei erzählt, dass er Patrouille läuft, um Grenzverletzer abzuschrecken oder zu erwischen, keine Ahnung. Und wir hatten, wie ihr euch vorstellen könnt, ein sehr, sehr herzliches Verhältnis. Also der Hass war gegenseitig. Und ich hatte auch mit dem Job ein großes Problem. Daher kommt ja übrigens auch der Name meiner Band Leistungsleichen, weil ich da am Fließband arbeiten musste. Und ich wollte dann auch raus und habe was gemacht, was in der DDR sehr, sehr ungewöhnlich war. Ich habe gekündigt, ohne eine neue Arbeitsstelle zu haben. Das gab es eigentlich in der DDR nicht. Jeder hatte Arbeit. Darauf waren sie auch sehr stolz, im Abgleich zum Westen. Und bin dann in den Progress Filmverleih. Und das Tolle war, die hatten eine kleine Betriebsdruckerei. Und da war ich alleine. Und in dieser Druckerei war auch noch das Magazin für die Büromaterialien, also für Druckfarbe, für Druckpapier, für all diese Dinge. Da wurde einmal im Jahr eine Scheininventur gemacht, wenn da was fehlte. Und da fehlte, seitdem ich da war, sehr viel. Hat das keiner mitbekommen, das hat auch keiner interessiert. Und ich habe da angefangen zu arbeiten und habe da nicht gleich, aber nach einer gewissen Zeit angefangen, illegal zu drucken. Ja, das war ein großes Glück.
Und was hast du dann gedruckt, illegal?
Also ich habe, du hast sie genannt eingangs, also nacheinander, nicht zeitgleich, drei, ich würde es mal, der Bert Papenfuß, Ostberliner Dichter, der auch für die Punkszene eine gewisse Rolle gespielt hat, der hat das mal surrealistische Fanzines genannt. Ich habe mit Ronald Lippock von Rosa Extra, die es damals schon nicht mehr gab, und dann später Ornament und Verbrechen, habe ich so ein surrealistisches Fanzine herausgegeben in einer 21er Auflage und habe das mit einem riesigen technischen Aufwand, man kann sagen, fotokopiert. Wenn ich das Verfahren jetzt schildern würde, wäre das zu aufwendig. Ich habe das mal beschrieben in einem Buch, das heißt Die Addition der Differenzen, geht's um den künstlerischen Underground im Prenzlauer Berg in Ostberlin. Und da habe ich mal die technischen Verfahren beschrieben, mit denen man gearbeitet hat, wenn man illegal vervielfältigt hat. Und das habe ich da gemacht und bin dann, allerdings erst nach 2 Jahren, fast aufgeflogen, weil mich der Schwiegersohn in Spee von Bettina Wegner dummerweise in den Betrieb besucht hat und dem war die Stasi auf den Fersen. Und daraufhin habe ich einen Tipp bekommen von einer Frau aus dem Progress, die mir wohlgesonnen war, eine Frau Ladewig, ich finde auch so einen Namen sollte man einmal nennen, die gesagt hat, Henrik, pass auf, wenn du hier irgendwas hast, ich weiß nicht, was du hier hast, dann schaffst du es beiseite, in einer Dreiviertelstunde kommen. Und ich war immer vorsichtig. Ich habe die Druckplatten, Probedrucke entweder vernichtet oder mit nach Hause genommen und hatte in meinem Haus so ein Versteck, wo ich alles gelagert habe, außerhalb der Wohnung. Und aber an dem Tag nicht, weil ich gerade in der Produktion sozusagen begriffen war. Und habe dann sehr hektisch alles zusammengesammelt, habe ein Bündel gemacht und das war im Parterre, glücklicherweise. Und habe das Fenster aufgemacht, habe das auf den Sims gelegt und bin am Pförtner vorbei, weil es war klar, ich wäre nicht am Pförtner vorbeigegangen, wenn ich irgendwas in der Hand oder in der Tasche gehabt hätte. Und habe das Paket genommen und gegenüber direkt war die Spree, also direkt an die Straße grenzend. Und ich weiß noch die Stelle bis heute, da habe ich das ins Wasser fallen lassen und in meiner Erinnerung klang das, als würde ich einen schweren Anker fallen lassen. Und ich dachte, alle beobachten mich aus dem Haus. Weil das ist mit einem riesigen Platsch da in das Wasser rein und war aber weg. Und wirklich kaum war ich in der Werkstatt zurück, kam das Rollkommando. Und da musste ich die Werkstatt verlassen, musste vor der Werkstatt warten und dann haben die das Ding auseinandergenommen. Und von Stund an war ich aber auch nicht mehr Drucker. Ich habe dann bin da rauskomplimentiert worden, die konnten mir nichts nachweisen. Meinen sie, ja, sie sind eigentlich zu intelligent für den Job und sie kommen jetzt in den Filmeinsatz und dann können sie Kulturwissenschaften später vielleicht mal studieren. Vorher gehen sie zur Armee. Und und dann habe ich in so einem kafkaesken Büro gesessen mit Ausblick auf einem Schacht mit einer Schreibmaschine und da habe ich angefangen zu schreiben. Da habe ich eigentlich meine ersten Texte geschrieben, weil ich nichts zu tun hatte. Die hatten keinen Job für mich. Mhm. Ja, und das war das große Glück im Ruhrs Filmverleih, was dann leider vorbei war. Und ab da habe ich dann, ich hatte natürlich dann noch Kontakt zu anderen Betriebsdruckereien aufgebaut über die Jahre im Progress. Und dann habe ich gegen viel Geld dort drucken lassen und meistens sehr, sehr schlecht. Die Qualität war dann einfach nicht mehr gut. Und das war auch ein Problem. Aber von da an hat sich dann sozusagen der ganze Produktionsprozess sehr, sehr gewandelt. Ja. Ich habe ja auch für andere Zeitschriften gedruckt. Für die Ariadne-Fabrik habe ich mal was im Offset gedruckt. Und ich habe zum Beispiel die Umweltblätter, das war eine politische Samizdat von der Initiative für Frieden und Menschenrechte von Bärbel Bohle und Werner Fischer, das waren so die bekanntesten Figuren. Mhm. Die habe ich, da war ich zu jung für die einfach, ja. Mhm. Die habe ich mit Wachsmatrizen, die aus dem Westen kamen, und mit Druckfarbe. Da brauchtest du eine spezielle Druckfarbe aus so Konservendosen, so sah es aus. Die habe ich mit Druckmaterialien versorgt. Und das war von da an alles vorbei. Ne? Mhm.
Aber das war ja auch alles in dem völligen Bewusstsein, das ist höchst illegal, was du da machst.
Ja, das war immer mit einer tiefen Sorge, so würde ich es mal nennen, aufzufliegen, gepaart, ganz klar. Ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte ja sehr viel illegale Zeitschriften dann zu Hause, also Kontext, Umweltblätter, Grenzfall, Friedrichsfelder Feuermelder, also alles, was so gab. Und dann habe ich einen riesen Stapel genommen und ich wollte ihn nicht in den Müll schmeißen. Und ich dachte immer, die kommen und durchsuchen auch die Wohnung. Und dann habe ich, diesen Riesenstapel, der heute übrigens ein halbes Vermögen wert wäre, in eine Telefonzelle am Senefelder Platz. Ich weiß auch bis heute, wo die steht. Und jedes Mal, wenn ich an dieser Stelle vorbeikomme,
habe ich die Frau mal nach, ob es da noch vielleicht irgendwie noch was liegt jetzt?
Nee, weil die Telefonzelle ist natürlich nicht mehr existent, aber ich meine immer noch den Geruch, wenn ich da vorbei nach Fäulnis, Pisse und Papier von dem Telefonbuch zu riechen. Und da habe ich das abgelegt und bin klammen Herzens davon in der Hoffnung, dass das irgendjemand findet, der damit was anfangen kann, ja.
Aber ist das irgendwo nochmal aufgetaucht, weißt du das?
Nee, das habe ich in der Telefonzelle gelassen. Ich habe keine Ahnung, wer das gefunden hat.
Mhm. Ja. Du hast aber ja auch irgendwann, wir haben es eingangs schon erwähnt, eine eigene Band gehabt, nämlich The Leistungsleichen. Die Daten, die ich dazu gefunden habe, gingen so ein bisschen auseinander. Hilf uns doch mal, wann das mit dir angefangen hat und wie ihr zusammengekommen seid.
Also ich hatte zwei Freunde in meiner Klasse, die auch, der eine war mindestens Punk touchiert, der andere war Punk. Das waren Frank und Carsten später Dafti genannt. Der hatte dann sogar noch als Musiker in der DDR, kann man sagen, Erfolg mit Die Drei von der Tankstelle und mit Die Anderen, eine wichtige Band unter den eingestuften Bands. Ja, und die haben schon Musik sozusagen ohne mich gemacht. Ja, sehr experimentelles Zeug, sehr an Fat Gadget orientiert, an solchen Dingen eben. Und dann kam ich dazu und habe mich da sozusagen einmassiert und habe gesagt, ja, also hier ohne mich, das geht ja überhaupt nicht. So, ich mutmaße, dass es so gelaufen ist, weil ich konnte auch im Gegensatz zu allem, was ich vorhin erzählt habe, sehr dominant sein. Und habe gesagt, so okay, ab jetzt sind wir eine Band und ich bin ja Sänger. Und dann habe ich Texte geschrieben, die waren sehr, sehr minimalistisch. Und dann haben wir Musik gemacht, leider ohne Bass. Das ist so ein bisschen schade, dass ich da nie zum Bass gegriffen habe, warum auch immer. Und dann haben wir so auf einem sehr, sehr niedrigen Level Punk gemacht. Und wir hießen auch zuerst nicht The Leistungsleichen, wir hießen Notschlachtung.
Auch ein schöner Name.
Ja, finde ich auch.
Ja, der war mir aber irgendwann nicht mehr reflektiert genug. Und dann, das habe auch ich beschlossen, also euch kann ich nichts erzählen, ja, aber es gab ja diese tolle Platte Schatten voraus von Geisterfahrer. Heute noch eine wichtige Platte für mich. Und da gab es einen Song, in dem kam diese wunderbare Zeile oder die Zeilen vor: Wasser fließt über Leistungsleichen, Wasser ist korrekt. Und ich habe dieses Wort Leistungsleichen sofort in Bezug zu mir gesetzt, weil ich eben diese furchtbare Lehre hatte als Industriebuchbinder. Mhm. Das hieß übrigens Facharbeiter für Einzelbogenverarbeitung. Also da hört man schon, das ganze Drama schwingt damit. In dieser barocken Berufsbezeichnung. Und dann habe ich das umbenannt in The Leistungsleichen und fand auch sehr originell, dass wir da diesen englischen Artikel vorhatten. Dann später natürlich festgestellt, dass das im Westen auch ein beliebter Scherz war. Und dann haben wir eben vielleicht so 2 Jahre Musik gemacht. Das ging aber nicht sehr lange.
Das war nochmal, in welchem Jahr war das? Fing das an?
Also angefangen haben die beiden ohne mich so 80 rum, da haben die so Experimentalkram gemacht. Und wir sind dann, lass mich überlegen, das war 81, 82.
Okay. Mhm.
Bin mir relativ sicher. Mhm. Weil 83 war schon zu spät. Das weiß ich aus bestimmten Gründen. Das muss, und uns gab es nicht lange, vielleicht 1,5 Jahre. 81, 82. Mhm.
Mhm. Aber übrigens, ne, also ja, Geisterfahrer sagt uns natürlich was, aber wurde, glaube ich, ehrlich gesagt, noch nie erwähnt, glaube ich.
Und noch nie erwähnt.
Also für mich eine ganz wichtige Platte, Schatten voraus, schon der Titel, den fand ich einfach großartig. Und ich bin ja sowieso so ein totaler Darkwave-Fan bis heute.
Die haben sowas Darkwave-iges.
Natürlich, ne? Die sind, was den deutschen Darkwave-Begriff.
Das ist für mich eher so eine Platte, ich kenne irgendwas, Fischgott Das kam mir total vor Augen. Das war aber später.
Ja, das war später. Und die ganzen Platten, die die später gemacht haben, das mag jetzt sehr ungerecht sein, haben für mich gar keine Rolle gespielt.
Ja, nö, ist ja verständlich.
Aber die erste Platte ist wirklich toll, weil die ist extrem düster, die ist sinister, die ist auf eine gewisse Weise hart. Das hört man schon so, das Haus, das hat schon was, ein bisschen was von abwärts, ja, so, so diese Minimalismus in den Texten. Aber die kam ja meines Erachtens, kam die auch aus Hamburg, das war auch eine Hamburger Band, glaube ich.
Ja, ist, glaube ich, das so Zickzack-Umfeld ist und so, ne, Wurzeln. Ja, genau.
Und ich habe die eben vollständig gehabt auf Tape, und habe die sehr, sehr gerne gehört damit.
Ich glaube, ich habe die tatsächlich noch nie gehört, ich kenne die nur so vom Namen, aber
kann
ich
mir also mal. Das ist eine Empfehlung.
Platte. Ja, auf jeden Fall, ich höre mir die mal an. Mhm. Und aber gab es denn Auftritte auch mit den Leistungsgleichen und so?
Ich würde das Semi-Auftritte nennen. Eins in der Wohnung meiner Mutter. Da waren eben auch die Leute von Planlos dabei. Das war aber eher so ein verhaspelter, verhampelter Auftritt in meiner Erinnerung. Der war nicht dolle. Und dann sind wir, ja, das beschreibe ich auch in dem Buch, in Hier tanzt den Kommunismus, wir haben ja in dem Wohnzimmer meines Vaters auf der Fischerinsel geprobt, weil der war den ganzen Tag immer weg, der musste ja nach Babelsberg und damals konnte er ja nicht durch West-Berlin fahren, man musste ja außen rum fahren. Und ich war sehr viel alleine als Kind, aber auch als Jugendlicher. Als Kind fand ich es natürlich zum Kotzen, als Jugendlicher war es einfach toll. Ich hatte sehr viel Freiraum dadurch. Und da haben wir geprobt, aber natürlich Beton leitet wunderbar und wurden irgendwann, so habe ich es auch beschrieben, die Bullen vorstellig und dann sind wir umgezogen unter die Gertraudenbrücke, sicher auch ein bisschen beeinflusst von dem Vorbild von Einsturz und Neubauten und haben uns da aufgebaut und dann passierte was, was wirklich so, glaube ich, keine andere Band für sich in Anspruch nehmen kann. Wir wurden von den Spreestreitkräften aufgerieben, die kamen längs mit ihrem Boot und waren in meiner Erinnerung aber eigentlich ganz cool. Die haben da nicht so ein großes Ding draus gemacht und es irgendwie mitgenommen oder was wohin auch, ja, mit dem Boot. Sondern die haben nur gesagt, ey Jungs, kommt, packt mal jetzt zusammen und verschwindet so ungefähr. Ja. Und dann haben wir da. Aber da haben wir gespielt und da waren auch so vereinzelt Passanten, die da sehr irritiert an uns vorbeigehastet sind. Da war jetzt aber keine Szene oder sowas. Ja. Das war so eine öffentliche Probe, kann man sagen. Also im Grunde genommen waren wir keine öffentliche Band.
Und diese Aufnahme, die man von euch hören kann, wie ist die zustande gekommen? Kassettenrekord irgendwo hingestellt.
Ja, genau. Also ja, wir hatten der Frank Melchert, der, ich nenne ihn mal Drummer, der hatte eben so einen Vierspur-Mixer irgendwie und ich kann mich erinnern, da kam ich mir natürlich super professionell vor, ich musste den Gesang einzeln aufnehmen, aber das hört man leider dem Resultat gar nicht an. Man muss auch ganz ehrlich sagen, du, die Leistungsleichen, ich glaube, ich habe das auch so gesagt, die haben die üblichen Parameter des Punk erfüllt und das nicht mal gut. Ja, das war für mich... Das war für mich ein wichtiger Katalysator. Der Song, der auf der Too Much Future Box ist, der ist insofern, obwohl die Qualität grauenvoll ist, die akustische Qualität, insofern wichtig, weil da ging es um diesen Einberufungsstress. Die wollten ja immer, dass ich 3 Jahre mache statt 1,5 Jahre. Und das habe ich aus mir wirklich rausgeschrien. Und das war einfach toll. Das war super. Dann, ich wollte dann rüber in Gothic. Dann haben wir auch so einen Gothic-Song noch gemacht. Und da haben mich aber sozusagen meine Kumpane auch verlassen. Die konnten damit nichts anfangen. Und ich war dann schon sehr von Joy Division und von Cure, wie alle anderen eigentlich auch, die vernünftig waren, sag ich mal. Alle wollten mir klingen wie Joy Division zu der Zeit. Und ja, und das war dann schon das Ende meiner Karriere.
Wie seid ihr überhaupt an Equipment gekommen zu der Zeit?
Gar nicht. Wir hatten ja kein Equipment. Also wir hatten wirklich, das ist jetzt ein Klischee, aber wir hatten Waschschüsseln. Wir hatten eine Pionierpauke, die haben wir uns in einem Musikladen aus den Rathauspassagen geholt. Der hieß Takt und Ton, den kannte jeder in der DDR. Mhm. Und die Drumsticks hatten wir von einem Drummer von einer Bluesband über den Freund meiner Mutter, den damaligen Freund meiner Mutter. Und die hat auch Frank gleich beim ersten Gig zerkloppt und hat damit einen Schnitzelklopfer weitergemacht und einen Kochlöffel. Es gab ja noch nichts in der DDR. Ja, es war wirklich, es ist ein Klischee, aber es gab nichts. Und das, was es gab, war exorbitant teuer, dass selbst Profibands sich das nur bedingt leisten konnten. Ja? Wenn sie wirklich auf einem gewissen Level, also ich sag mal ökonomischem Niveau unterwegs waren. Und deswegen war es ja ein Nebenverdienst von großen Bands wie den Pudis, wie Karat. Das ist, war ein offenes Geheimnis. Die haben einfach ihre Schatullen gefüllt, indem die Equipment geschmuggelt haben von West nach Ost und dann im Osten vertickt haben. Ja. Ja, ja, klar. Übrigens auch, das auch bekannt, in Boxen Pornos geschmuggelt haben, also in Verstärkerboxen und so. Dann damit auch eine Marke gemacht haben oder andere Dinge, die bestellt wurden. Platten, Schallplatten waren ja extrem teuer, Westplatten. Mhm. Und das war für die natürlich toll. Da das waren, die Bands waren eigentlich auch nicht nur Bands, sondern auch Konterbande. Ne? Also das waren Schmuggel.
Mhm. Du hast eben schon den Begriff benutzt, Einstufung. Erzähl doch vielleicht nochmal von die HörerInnen, die das nicht mehr so präsent haben, was damals mit Bands überhaupt passieren musste, um öffentlich auftreten zu können. Es gab irgendwie man brauchte eine Spielerlaubnis, es gab einen Spielausweis, es gab eine Zulassung als Unterhaltungskünstler, man brauchte Auftrittsgenehmigung, denn diesen Einstufungsausweis. Wie kriegte man das und warum habt ihr euch das, hattet ihr keine Chance das zu oder wolltet ihr das nicht?
Also über die Bands, über die wir hier reden, das heißt, die hatten gar keine Chance, die wollten diese Chance nicht. Die haben die gar nicht wahrgenommen und auch mit den Texten wäre das also jenseits jeder Vorstellung, dass die da, dann hätten die sich ja selbst gestellt. Es gibt eine schöne Ausnahme von Wutanfall, die kann ich, wenn ihr wollt, gerne erzählen, aber die wird auch im Buch beschrieben. Vielleicht sollte man ein paar Dinge auch nicht erzählen. So eine Scheineinstufung gemacht haben, einfach weil sie mal öffentlich auftreten wollten. Und das ist ein Husarenstück gewesen. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Aber das lief graduell vielleicht noch unterschiedlich von Kreiskulturleitung zu Kreiskulturleitung, aber im Wesentlichen war es so, es gab eine Einstufungskommission, muss man sich wie eine Jury vorstellen, die bestand aus Musikpädagogen, aus irgendwelchen Funktionären und meistens aus Ostrockern der zweiten oder dritten Garde. Und die hatten dann darüber zu befinden, sind die Texte okay, ist die Musik okay? Und dann gab es mehrere Möglichkeiten der Einstufung. Es gab die sogenannte Grundstufe, es gab die Mittelstufe. Ich kriege das jetzt übrigens auch nicht ganz zusammen. Ja, da wird es auch garantiert Leute geben, die werden euch schreiben, die hat keine Ahnung, weil da jetzt noch das und so ein Pipapo, ist egal. Dann gab es die Spielerlaubnis mit Sonderstufe und dann gab es die Sonderstufe, irgendwie so ähnlich. Ich kriege das nicht ganz zusammen. Ich muss nur sagen, das hat mich nie so wirklich interessiert, weil es auch außerhalb meiner Welt lag. Aber so lief das. Und von dieser Einstufung war einfach abhängig, wie viel Eintrittsgeld du bei den Konzerten nehmen durftest. Und davon war natürlich die gesamte ökonomische Basis deiner Band abhängig. Und so war das wichtig. Und wenn du zum Beispiel englische Texte gesungen hast, dann hattest du per se schon mal schlechte Karten, weil die meisten mit ihrem Schulenglisch oder ganz ohne Englisch nicht verstanden haben, was gesungen wurde. Das heißt, du musstest eine deutsche Übersetzung einreichen oder die wurden gemacht. Und wenn du das nicht gemacht hast oder wenn die sich nicht darum gekümmert haben, dann konnte es auch sein, dass du keine Einstufung bekommen hast oder nur eine Grundstufe, wie zum Beispiel die Band 9 Tage, die ich auch bei Tiptopia verlegt habe, die wirklich absolute Profis waren, schon damals eine Grundstufe bekommen haben. Ja. Und das war eine sehr rigide Angelegenheit, eine sehr anmaßende Angelegenheit. Da haben eben Leute, die auch talentlos waren, abgehalfterte Typen, haben über Leute mit Talent entschieden. Wobei da muss man eben auch sagen, das gab es ja nicht nur in der DDR. Das zieht sich ja durch die Kunstgeschichte vermutlich bis in die Antike. Nur in der DDR hatte es eben eine spezielle Ausprägung.
Es gab aber ja auch so wenige Punkbands, zum Beispiel die Skeptiker, die diese Einstufung hatten, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Hat das solche Bands dann auch automatisch in der Szene disqualifiziert oder wurde das so mit dem Schulternzucken hingenommen?
Also es gab viele Bands mit Einstufung.
Ach, viele sogar, okay.
Ja, ja, natürlich. Und man muss auch sagen, und ich spreche jetzt gar nicht nur über Punkrock, sondern auch über Wave, über alles, was so in diesem Spektrum stattfand.
Genau, ja.
Jetzt nicht vom klassischen Ostrock, ne? Es gab wirklich viele Bands. Es gab ja, jeder weiß das, dieses Label, die anderen Bands. Und da gab es wirklich eine große, große Szene. Und das muss man auch mal sagen, diese Gräben wird man nie ganz zuschütten können. Davon werden vermutlich einige Leute noch auf dem Sterbebett reden. Aber man muss dem auch mit Verständnis begegnen. Weißt du, wenn du auf einem gewissen Niveau Musik machen wolltest und auch wahrgenommen werden wolltest, dann kannst du nicht drum rum. Die Frage war einfach, inwieweit hat man sich eingelassen? Und da kann ich einen schönen Abgleich gleich stattfinden lassen, weil als Band mit Einstufung warst du in der, ich sag mal, anfänglichen Punk-Szene verbrannt. Mhm. Ja, aber man darf die anfängliche Punk-Szene nicht mit der Punk-Szene prinzipiell in der DDR gleichsetzen, weil die war 83 aufgerieben, spätestens 84. Sondern kam eben eine andere Generation an die Reihe und für die war eine Band wie die Skeptiker natürlich eine Integrationsband. Ja, für die war das wichtig. Die haben eben zu denen geprobt, die konnten sich da ausleben und entfalten. Das muss man einfach akzeptieren. Ich finde nur, man kann es so und so machen. Und bei Feeling B war es eben so, die hatten eine Einstufung, war übrigens eine Band, die in unseren Kreisen überhaupt keine Rolle gespielt hat. Mhm. Musikalisch nicht, textlich nicht, die Leute nicht. Die waren aber auch cool damit. Also Ayosha Rompe oder Paul Landers oder Flake, die haben dich nie versucht, jetzt an die Punk-Szene anzubiedern. Die haben ihr eigenes Ding gemacht, aber sie haben es auch gegenüber dem Staat gemacht. Ich beschreibe das so, die haben den Staat wirklich, da sind wir wieder bei dem Begriff Tanz den Kommunismus, ausgetanzt. Ja. Mhm. Das auf jeden Fall. Und sie waren die Narren des Systems und haben wirklich viel, viel möglich gemacht. Wie in jeder Diktatur ist auch immer viel möglich. Bei den Skeptikern ist es eben anders. Da muss ich den bösen Begriff, ich bin inzwischen verschrien dafür, als Skeptiker, aber es ist eben in gewisser Weise auch Ostrock und Staatsrock gewesen, weil sie ja nicht nur eine Einstufung hatten, sondern sie hatten ja auch einen FDJ-Fördervertrag. Und da hört es eben auf. Ja. Und wenn sich dann so eine Band auf Podien setzt, wo es um DDR-Underground und Subkultur geht, ist Schluss. Ja, da ist Schluss mit dem Verständnis.
Das heißt, auf einem Skeptiker-Konzert trifft man dich eher nicht.
Eher nicht. Weil ich finde, okay, sie sollen gemacht haben, was sie gemacht haben, aber dann muss man dazu stehen und muss sagen, okay, wir haben ihn so und so getickt und so war es und ja, vielleicht hätte man es anders machen, aber wir waren eben so, ich stehe dazu. Und wenn das mal gesagt werden würde, wäre alles okay. Aber dann ein Label für sich zu beanspruchen und die Skeptiker, ich habe es jetzt gerade wieder erlebt, ich mache Interviews für Radiosendungen und so und sage immer, bitte, hier habt ihr den und den Labelcode, nehmt euch von der und der Band was und dann muss es schnell gehen. Und was läuft im Abspann?
Skeptiker. Da in Berlin.
Ich habe es jetzt wieder erlebt. Laufen die Skeptiker. Es geht um illegalen Punkrock, wofür Leute ins Gefängnis gegangen sind. Und dann laufen Leute mit einem FDJ-Fördervertrag da. Also ich finde es bis heute, und ich bin nicht der Einzige. Ja,
naja, verständlich, ja. Ich glaube, ich würde kurz nochmal nutzen, weil du jetzt schon ein bisschen auch über das Buch gesprochen hast. Also ich habe es schon eingangs gesagt, ich war so ein bisschen skeptisch und ich glaube, dieses Gefühl.
Warum eigentlich?
Weil ich glaube, das geht glaube ich nicht wenigen so, dass man denkt, ach, schon wieder so ein DDR-Punk. Mhm. Weil es gibt so wahnsinnig viel. Es gab den Film, es gab hier alles. Es gibt irgendwie alles nochmal, jedes Demo wird nochmal auf Boxen gepackt und so. Du bist ja auch dabei. Und ich hätte es mir selber nicht gekauft. Ich bin da total dankbar, dass ich es, wie gesagt, zweimal Geschenke bekommen habe. Offensichtlich Leute denken, ja, das Punk, das schenken wir dem Typen mal zum 51. Geburtstag. Und ich find's wirklich, also wahnsinnig gut, weil eben genau das ja drin ist, was du eben auch gesagt hast. Erstens geht es wirklich nur um diese ganzen illegalen Bands. Zweitens ist es natürlich nicht im klassischen Sinne jetzt, also und es ist viel mehr. Ich habe über wahnsinnig viele Bands und zwar halt auch sehr gut geschrieben. Ich meine, das schreibst du schon lange, das merkt man halt auch so. Es gibt natürlich auch immer so Sachen, also in meiner Vorstellung war es irgendwie so ein bisschen, ja, es gibt halt dann so eine kleine Biografie, schlecht geschrieben über jede Band, die da vielleicht mal existiert hat. Aber das ist eben tatsächlich textlich viel netter, spannender als das, was es irgendwie, als ich vermutet hatte. So, deswegen würde ich nochmal ausdrücklich Werbung dafür machen, weil ich wirklich jedes Ding so ein bisschen, also jeder Text hat sowas Anekdotisches, es ist irgendwie nochmal ein anderer Aspekt dabei, weil natürlich irgendwie eine Band auch nicht nur Musik ist, weil es irgendwie Geschichte ist, wo kommen die Leute her. Und ich bin noch nicht ganz durch. Und das Coole an dem Buch ist dann ja auch, dass man muss es ja nicht von vorne bis hinten durchlesen, sondern man blättert so ein bisschen durch. Und klar, als Wessi geht man erstmal zu Schleimkeim, weil das halt die Band ist, die man halt kennt, so, ne? Aber es ist irre viel drin. Das ist ein echt ein tolles Buch. Also ich kann da, damit du das nicht machen musst, mache ich nochmal jetzt ordentlich Werbung dafür. Aber es läuft anscheinend, glaube ich, auch ganz gut. Eine erste Auflage war relativ schnell weg. Das ist
ja innerhalb von 2 Wochen. Ne?
Perfekt, oder? Also bist du zufrieden mit dem Feedback, was da so kommt, oder hätte da noch mehr kommen sollen?
Na, es kommt ja jetzt noch ein bisschen was. Also ihr zählt ja da für mich auch dazu. Ja, das ist ja toll, dass wir darüber reden. Ja. Es gab in der FAZ eine Besprechung, das muss man erstmal geschenkt bekommen, ja. Mhm. Das war schon großartig. Und es gab sehr viel Presse, es gab viel im Radio und es gab natürlich was auch von Bedeutung. Es ist eine Menge Mails, eine Menge Nachrichten und auch Telefonanrufe von ehemaligen Aktivisten, aber auch von Leuten, die mir so geschrieben haben. Und ich kann wirklich sagen, dass ich ich kann nur Gutes über das Gute, was da zu mir kam, berichten. Nee, das ist toll, dass das Buch wirklich so gutiert wird. Ja,
ja, weißt du, ich finde, das ist immer schon viel breiter als das. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ach Gott, ich habe jetzt too much, kannte ich schon. Aber das sind halt auch einfach viel, das sind ja auch nur eine Handvoll Bands, so, ne? Und das ist einfach nochmal viel mehr.
Das ist ja auch basiert cool, ja auf too much.
Genau, das ist ja halt nochmal viel breiter so, ne? Also weil ihr da natürlich gibt, so ein bisschen fokussieren musstet auf ein paar Leute.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Erfolg des Buches, und das kann man durchaus so formulieren, 2 Gründe hat. Also jedenfalls sind 2, die mir jetzt einfallen. Der erste ist wirklich der Titel. Der ist natürlich emblematisch. Jeder, der sich mit der Materie halbwegs auskennt, weiß, woher er kommt.
Naja, klar.
Aber er signalisiert auch gleich, dass es keine Litanei wird. Ja, und also nicht diesen Betroffenheitsgestus aufmacht, der mir so unfassbar auf die Nerven geht als Betroffener. Ja. Mhm. Und zum anderen hat es wirklich vermutlich mit dem Ton des Buches, der da angeschlagen wird, zu tun. Irgendjemand hat mal geschrieben, dass der Gericke da einen dem Thema angemessenen Ton gefunden hat. Und der hat aber nicht damit gemeint, dass da irgendjemand in so einer blöden Punkdiktion rumlabert. Hat ja sowieso immer schon sehr peinliches, sondern da ist natürlich auch der ganze Sarkasmus mit drin, den wir damals gepflegt haben. Das ist, glaube ich, auch teilweise echt parodistisch und kriegt aber dann auch wieder die Kurve zu tragischen.
Biografien. Tragisch gewesen. Ja, total.
Aber ohne, dass ich auch da wieder das große Lamento öffne. Und es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich einen Ton gefunden oder gewählt habe, der teilweise sehr antiquiert ist. Und der schafft, wenn ich zum Beispiel von Rai Schneider als dem Hoflibrettisten von El Attentat schreibe, nur mal so als Beispiel, ja. Also so ein bisschen so dieses Troubadourhafte, was da auch drin ist. Das schafft eine wunderbare Distanz zum Thema. Ja, und man ist nicht auf so eine blöde Weise, auf so eine unkritische Weise involviert, sondern hat auch ein bisschen die Vogelperspektive. Und vielleicht ist das das, was dem Buch am Ende zugute kam.
Wobei man natürlich auch sagen muss, das Buch ist ja auch, ich würde sagen, nur ein weiterer großer Meilenstein in deinem wirklich sehr engagierten Schaffen, diese Zeit in unterschiedlichen Formen, Ausstellungen und so weiter, dem Film haben wir schon erwähnt, zu archivieren und in Erinnerung zu behalten. Aber bevor wir auf dieses Thema nochmal gesondert, wie gesagt, auch den Film nochmal eingehen, würde ich gerne nochmal...
Und jetzt noch ein Sketch.
Das ist
der gespielte Witz.
Genau, der gespielte Witz.
Das sollten wir mal einführen, Jobst. Ne? Jetzt so spontan finde ich es ein bisschen schwierig, aber die waren ja auch in diesen Sendungen vorbereitet. Lass uns das für die nächsten Folgen mal vorbereiten. Ich würde nämlich noch mal ganz gerne diese Zeit Ende der 80er Jahre bis hin zur Wende so ganz kurz beleuchten. Du hast vorhin schon gesagt, also oder fasst vielleicht nochmal in eigenen Worten zusammen, was du in der Zeit dann gemacht hast. Denn du hast ja diesen einen Job dann verloren. Wie ging es dann weiter?
Naja, ich habe das in dem Buch mal so formuliert, für manche war Punk 2 Wochen. Für andere ein ganzes Leben. Und für mich waren es intensiv 3 Jahre. Und wenn man Punk als einen Intensivkurs begreift, dann ist dieser Intensivkurs natürlich auch irgendwann mal erschöpft. Das ist natürlich genauso wie Dada. Ja, das musste sich auch irgendwann wandeln in den Surrealismus, Surrealismus und Situationismus, weil das im besten Sinne auch irgendwann mal bei der Skandal einfach erschöpft. Und es gab ein paar Möglichkeiten. Eine wäre zum Beispiel gewesen, zu den Skins zu gehen, weil man da neu
probiert. Haben ja auch nicht wenige gemacht, ne? Ja.
Haben nicht wenige getan. Ich habe das so beschrieben, dass einige Punks entdeckt haben, dass sie im Körper eines Skins geboren sind. Da habe ich in meinem Freundeskreis etliche Beispiele. Mhm. Und da ging dann auch binnen Wochen ehemalige Kumpels aufeinander los, ja. Das habe ich auch erlebt. Aber das war natürlich nicht mein Ding, obwohl ich zu der Zeit Oi-Punk absolut geliebt habe, ja. Also Cockney Rejects war für mich eine absolute Herzensband.
Spitzenband, ja auch.
Ja, aber auch natürlich alles andere, was da so in dem, so alles, was Streetpunk war, habe ich absolut geliebt. Eigentlich auch bis heute, so kann ich schon sagen, mag ich sehr. Naja, egal. Und ich bin aber dann, und das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess gewesen, sozusagen, ich habe mich nur ausgefädelt, um mich irgendwo einzufaden. Und das war eben der Literatur Underground im Prenzlauer Berg. Die waren ja alle um einiges älter als ich, so immer so 8 Jahre rum oder sogar bis 15 Jahre rum. Und in die politische Opposition, das fand relativ zeitgleich statt. Waren auch zwei verschiedene Szenen, die aber auch einen engen Kontakt zueinander hatten, aber nicht unbedingt einen guten, also gab es auch viel Skepsis gegeneinander. Ich habe eben durch die Leistungsleichen angefangen zu schreiben. Das hat mich einfach interessiert. Habe Gedichte geschrieben und furchtbares Zeug, wie es immer so ist. Und habe dann mir selber eine Möglichkeit geschaffen, die zu veröffentlichen, eben durch Caligo, durch Bregen und Auto da Fee. Hab das eben gemacht und hab eben statt einer Band angefangen, diese Hefte zu produzieren. Und das war technisch mit einem unfassbaren Aufwand verbunden. Also alleine nur für die Siebdrucke die fotografischen Vorlagen machen zu lassen. Da bin ich wirklich, das war, als würde ich ein Passfälschen gehen, immer zu so einem Fotografen gegangen, den ich vermittelt bekommen habe. Der hat mir dann für viel Geld, ich glaube 30 Mark pro Film, also pro Motiv, Film meine ich jetzt nicht den Rollfilm, ja, sondern für, als Vorlage für den Siebdruck, das war viel, viel Geld. Ich habe damals, was habe ich denn verdient, ja, 250, 300 Euro, 300 Mark. Und ich habe mich da wirklich ökonomisch sehr, sehr verausgabt, aber auch zeitlich. Das hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen, weil ich auch sehr perfektionistisch war. Ich wollte eben, dass es wirklich auch cool aussieht und von einer guten Qualität ist. Und damit habe ich die 18 Jahre verbracht und natürlich damit mich gegen den Staat zu positionieren, und zwar nicht als Punk, sondern als, nicht, dass das eine jetzt das andere ausschließt, aber ich sage jetzt mal so als Denkender, als Kulturschaffender.
Du hast es gerade schon erwähnt, diese Untergrundliteratenszene im Prenzlauer Berg, die alle einige Jährchen älter waren als du. Wie hat man sich sowas vorzustellen? Haben sich da praktisch so die Literaten, die Autoren konspirativ irgendwo getroffen und man hat so philosophiert oder wie hat so eine Szene funktioniert?
Ja, das ist ja auch ein altes Bild. Also wir sind uns alle einig, dass man geschichtliche Prozesse nicht miteinander vergleichen kann. Aber es gibt ja diese interessanten Geschichten, dass der Gulag ja auch teilweise so stattgefunden hat, dass die gar nicht kaserniert waren, sondern wirklich in Sibirien, wo sie einfach nicht abhauen konnten, in vereinzelten Gehöften gelebt haben, die Intellektuellen, und sich dann getroffen haben bei Kerzenschein und sich gegenseitig ihre Gedichte vorgetragen haben. Und von der Atmosphäre her ist das, glaube ich, vergleichbar. Natürlich haben wir in der DDR gelebt und nicht unter Stalin, da ging es um Leben und Tod. Das kann man nicht sagen in der DDR, auch wenn es von irgendwelchen Knalltüten, übrigens auch in Punk-Büchern oft so untergehoben wird, das ist Unsinn, ja. Aber natürlich, das fand in Küchen statt, in Wohnzimmern. Es gab, ich greife mal ein Beispiel heraus, übrigens meine Gastgeberin, die Conny Jentsch, bei der ich hier sitze, die kommt auch aus der Szene. Wenn die jetzt zuhört, die kennt das alles, was ich erzähle, ja. Da gab es die Mehlhorns am Kollwitzplatz. Das war ein Ehepaar und die haben eben in ihrem Wohnzimmer Lesungen veranstaltet. Da haben dann Dichter gelesen und das war knallvoll. Danach ist man eben saufen gegangen und hat sich weiter unterhalten, hat sich gestritten, auch gekloppt übrigens. Das darf man nicht vergessen. Es gab auch Prügel. Man hat sich für Lyrik geschlagen. Das muss man sich heute mal überlegen.
Das ist total irre. Das ist unvorstellbar eigentlich, ne?
Unvorstellbar. Ich habe erlebt.
Finde ich gut.
Ich habe erlebt, wie Ulrich Zieger dem Wolfgang Engler einen Schneidezahn ausgeschlagen hat. Ja. Da ging es um was. Und es gab ja auch die berühmte Zersammlung im, ich glaube, Atelier von Uta Hüniger. Wenn Conny jetzt mithört, kann sie mich gerne korrigieren. Und das war gilt immer so als der erste, übrigens auch einzige illegale Schriftstellerkongress, weil da ging es darum, dass man versucht, einen Gegenapparat sozusagen gegen den offiziellen Schriftstellerverband der DDR zu gründen. Das ist natürlich nicht gegangen, weil es alles Freaks waren, weil es alles Individualisten waren, weil das keine Parteisoldaten waren, nur so funktioniert dann in so einem Verein. Und das hat er sich dann schnell wieder erledigt, auch gleich im Streit an demselben Abend ging, oder drei Nächte lang, glaube ich sogar, nicht nur einen Abend. Und da wurde eben gelesen, gestritten, debattiert. Und man hat sich das schon konspirativ vorzustellen, aber jetzt nicht wie die Urchristen in den Katakomben, sondern der Underground fand auf dem Dachboden statt. Oder eben in irgendwelchen Wohnungen. Ich weiß nicht, ob das die Frage jetzt beantwortet.
Doch, das beantwortet total die Frage. Und
das heißt aber ganz kurz, also dieses Punk-Ding war für dich dann einfach uninteressant und hast du noch Bezug zu? Bist du zu Konzerten gegangen, wenn es welche gab und oder war überhaupt Heads on in so einem Lyrik?
Du, Konzerte waren ja sowieso
gewalttätiger, vielleicht war es interessanter für dich.
Ja, naja, du, das vermisse ich ja heute manchmal bei Punk-Konzerten, dieses fehlende Element der Gefahr. Ich will es nicht Gewalt nennen, ja.
Ja, du musst ja nie. Vielleicht in der Lyrik muss das viel mehr rein, sag ich.
Nee, das gab's ja auch. Ich bin mal bei so einem Punkkonzert 1992 gewesen und der Kumpel, der mich da begleitet hat, war so ein ehemaliger Hippie und der wollte gleich wieder raus, weil unseren Schuhen knurrten so, unter unseren Stiefeln, muss man ja sagen, vermutlich hatte er Sandalen an und die Stiefel im Sommer knirschten so die Scherben. Und der wollte sofort weg und er hat gesagt, bist du irre? Ich bin zu Hause, weil ich dieses Gefühl so kannte, ja, von den Scherben unter den Sohlen. Ich habe das wiederentdeckt in dem Moment, weil ich war lange nicht auf Konzerten, die waren ja in der DDR auch dünn gesät, man darf sich das
absolut, nicht
vorstellen. Das waren ja alle halbe Jahre mal ein Konzert oder so, ja. Wenn man jetzt nicht total vernetzt war und auch wusste, was in Thüringen los ist und so und immer so mitgereist ist, aber wenn man nur in ein oder zwei Städten, also Berlin und Leipzig von mir, oder dann später Berlin und Halle, das war eben wirklich selten. Da musste man eben doch erstmal durchkommen. Nee, ich war mit Punk so ein bisschen durch, wobei ich immer auch äußerlich Rückfälle hatte, habe ich mich wieder zurückverwandelt, dann doch wieder irgendwie nicht und so. Aber ich war ja immer so ein Typ in Lederjacke mit so einem Wave-Schissler-Weng, so einem Wave-Ding so. Sah uns, glaube ich, ganz gut aus zu der Zeit. Und natürlich immer schwarz, auch sommers wie winters, Springerstiefel, schwarze Jeans, schwarzes Shirt, ja klar. Aber dann eben schon mit so anderen Badges, Cabaret Voltaire eben von mir aus, eben nicht mehr Dead Kennedys, ja. Das war für mich schon eine neue Option. Ich wollte Künstler werden. Das kann ich so formulieren. Ich wusste auch nicht, ob ich malen werde, ob ich schreiben werde. Ich bin bis heute ein großer, großer Liebhaber von Malerei. Habe ja auch als Galerist gearbeitet. Habe ich auch in der Malerei versucht, Gott sei Dank festgestellt, dass mir jedes Talent fehlt. Also nicht mal in der Art Brühl könnte ich regressieren. Und habe mich dann auf die Schreiberei verlegt und im Nachhinein war das vielleicht ganz gut.
Wie hast du die Wende dann erlebt?
Ja, vor allem, weil du vorhin ja gesagt hattest, unvorstellbar eigentlich noch im August, dass da irgendwie mal was passiert, als dann tatsächlich klar war, und du bist ja, warst ja direkt sozusagen vor Ort in Berlin. Wie war dieser 9. November für dich?
Oder dramatisch. Vielleicht? Dramatisch. Aber ich würde da mal vorgreifen, weil die dramatischsten Jahre für mich waren Jahre 84 und 87. Also als mit Punk bei mir eigentlich schon durch war. Und das waren die beiden Jahre der großen Ausreisewellen. Und für mich liegt darin eigentlich das für mich größte Trauma dieser Zeit, zu erleben, wie ein Freund nach dem anderen hinter dem Schlagbaum verschwindet. Und man wusste ja nicht, ob man sich je im Leben wieder sieht. Es gingen Freundschaften kaputt, künstlerische Allianzen gingen kaputt. Das war, man muss es eigentlich, man kann es so formulieren, wie eine Sterbebegleitung. Nur, dass derjenige, der stirbt für einen, in wirklich, ich kann es nur so pathetisch formulieren, wiedergeboren wird auf der anderen Seite, in ein Leben, das ein viel geboten hat, was man selber entbehrt hat. Und das war ein sehr, sehr hartes Gefühl. Also der Begriff Tränenpalast, ja, dort an der Friedrichstraße, der ist nicht umsonst gewählt. Da werden sich tausende Dramen abgespielt haben. Und ich habe das selber erlebt, auch bei Partys von sogenannten Ausreisern, die dann ihren Abschied gefeiert haben, oder auch in Wohnungen, wo wir dann den Kram für die zusammengepackt haben, damit der hinterhergeschickt werden kann, also Bibliotheken zum Beispiel. Das habe ich alles erlebt. Das sind ganz, ganz bittere Momente für mich gewesen. Und ich wollte auch unbedingt raus, zum Beispiel im Gegensatz zu Stracke zum Beispiel, den ihr schon interviewt habt, der sich auch in den Osten hat, aus dem Knast entlassen. Ich wäre aus dem Knast immer in den Westen gegangen, ja, nicht in den Osten. Und die Wende selber, das war schon bemerkenswert, weil ich habe da meine Wohnung gerade renoviert und hatte nebenbei so einen Kofferfernseher, das gab es damals, so laut zu laufen. Und sehe auf einmal so einen Typen, der so einen DDR-Ausweis, so ein West-Berliner Reporter in die Höhe hält. Ja, und ohne Visum und ohne Stempel kann man die Grenze passieren. Und meine Freundin war gerade zu Besuch bei einer Freundin ein paar Straßen weiter und ich habe sofort den Pinsel da fallen lassen, habe mich angezogen, bin darüber. Es war übrigens im Gegensatz zu den Filmen, die da gedreht werden, die immer so tun, als wäre es ein lauer Herbsttag. Es war bitterkalt, es war ein extrem kalter November, es waren glaube ich fast 10 Grad minus. Es war sehr, sehr kalt.
Aber dann schnell ins KDW zum Aufwärmen, oder?
Genau. Du, noch viel besser. Dazu komme ich gleich. Und bin hin und habe zu den beiden Mädchen gesagt, dazu, die Mauer ist offen. Und die haben gesagt, ja, komm, Henrik, setz dich erstmal, beruhig dich und so. Und ich habe gesagt, okay, wenn ihr es nicht glaubt, dann gehe ich jetzt alleine los. Und dann sind die so widerwillig mit. Und wir sind vor das Haus und da gab es das erste Bild von vielen unvergesslichen Bildern in der Nacht, das ich nie vergessen werde. Da kam so ein Prollpärchen, so zwei kleine Typen, wirklich wie Zwerge. Links und rechts Koffer, also waren ja auch keine Rollkoffer, ne, waren so Koffer. Gab's ja nicht. Und sie keifte ihn an, ich weiß den Satz noch, mit dir werde ich nochmal verreisen. Das werde ich nie vergessen. Ja, weil er hat vermutlich auch nicht geglaubt, was los ist und musste die Koffer schleppen und hatte keinen Bock. Und sie hat ihn angekeift und vor sich hergetrieben. Das ist ein Bild, was immer unvergesslich ist. Und dann sind wir eben auch an so einer Kneipe in der heute Schiefelbeiner Straße, damals hieß die Willy-Bredel-Straße, die hieß zum Weißen Hirsch und da saßen noch die Trinker drinnen und haben so, das war schon in Richtung Grenze, da war normalerweise immer tot, weil da gab es ja keinen Verkehr. Ja, war ja, die Stadt zu Ende war, jedenfalls auf Ostseite. Und die haben den Strom von Leuten da lang und haben noch so gelacht, weil sie es nicht begriffen haben. Ja, ja, und dann kam mir Rainer Schedlinski entgegen, ein Dichter aus diesem Kreis, ein sehr, sehr wichtiger Mann, der die Ariane-Fabrik mit herausgegeben hat. Und der kam mir entgegen, der hatte schon ein Visum damals, konnte also im Westen und sagte, ja, also hat gelacht, das wollte ich mir mal angucken. Auch diesen Satz will ich nicht vergessen. Und der wurde später übrigens enttarnt als Stasi-EM. Und das ist auch derjenige, der die Berichte für mich geliefert hat, auf denen hin dann überlegt wurde, ob ich verhaftet werde. Ja, und dann bin ich über die Brücke in einem großen Pulk. Ich war aber immer noch einer der Ersten. Es waren schon Hunderte da, später waren es dann aber Tausende. Und hab gesehen, wie Leute, Grenzern, völlig überforderten Grenzern, um den Hals fielen und die küssten. Ich dachte, das sind genau die Typen, die dich eine halbe Stunde vorher oder eine Stunde vorher noch erschossen hätten.
Ja, krass, ne?
Und ich bin über die Brücke mit einem Mantra am Kopf, das ich auch bis heute bin ein Mann des Wortes, erinnere.
Lass mich, warte, nicht sagen. Ich weiß es. Ich werde keine Grenzer küssen, hast du dir gesagt. Das war dein Mantra.
Nee, ich habe gesagt, sehr naiv, diese Verbrecher.
Ja.
Also das war der Ausdruck meines Schocks. Mhm. Und die erste Werbung, wir dachten ja als Ostler, wir sind sofort auf dem Kudamm. Ja,
Nee, ist nicht so.
Die, dann kamen wir in diese Osloer Straße, zappenduster der Wedding, und die erste Werbung, die ich gesehen habe, die sich langsam unter einer Uhr drehte, war von Grüneisen, von einem Bestattungsunternehmen.
Stimmt.
Das war die allererste Werbung. Und dann sind wir in die U-Bahn, und in der Turmstraße stieg plötzlich alles aus. Und wir haben da vorher wie in der Sardinenbüchse gestanden, wie im japanischen Tokioter Berufsverkehr. Und auf einmal war es leer und wir haben uns gefragt, was ist denn nun los? Und einer kam auf die Idee und sagte, du, Monopoly, die kennen die Turmstraße aus Monopoly.
Aha. Das ist klar.
Die sind deswegen da raus, und da war ja auch nichts los. Ja. Und wir sind dann weitergefahren. Ich wollte meinen Freund Robert Lippock, der kurz vorher ausgereist war, der hat bei Ornamente Verbrechen gespielt. Heute ein sehr, sehr bekannter Musiker. Später bei Taroko Kurot und so. Und den wollte ich besuchen, habe ihn nicht getroffen und bin durch den Zufall, weil der in der Nähe gewohnt hat bei seiner Freundin, die er geheiratet hat, der ist über Heirat raus, bin ich durch Zufall vom Café M gelandet. Was ich nur vom Sagen her kannte. Und hab die, wollte ihn nochmal anrufen. Und hab die Tür aufgemacht. Und diese Westtelefontüren, die waren nicht so einfach zu schwenken, sondern die öffnete man, indem die sich so nach innen versetzte. Mhm. Und diesen Move kannte ich aber nicht. Und hab mir die gegen die Nase gehauen und hatte gleich Nasenbluten. Also, und hab dann mit blutender Nase, wollte ich die Telefonnummer wählen und sehe Robert im Café M. Den Typen, den ich gesucht habe. Und bin mit Nasenbluten rein, hatte noch mein Geld in der Hand und bin gleich irgendwie, war super voll, gegen irgendeinen geprallt und das Geld flog durchs gesamte Café M, weiß ich auch noch. Und dann hat mich sozusagen Robert erstmal da irgendwie dafür gesorgt, dass ich mich von dem Blut da befreien konnte. Ja, und dann haben wir dann natürlich gefeiert und dann war ich 3 Tage nur unterwegs und bin übrigens in der Nacht noch in Pink Panther gelandet. Das war eine legendäre Punkkneipe in West-Berlin. Und da haben die mitbekommen, dass ich aus dem Osten bin und haben so angefangen, so Witze über mich zu machen und haben so gesächselt. Und da hätte ich mich fast das erste Mal geprügelt. Von wegen Lunte.
Zu Recht, ja. Okay.
Und dann bin ich zu meinem Freund Mau Mau, der über den Knast im Westen ist, nämlich schon 1986, der ist über eine dramatische Fluchtgeschichte, die gescheitert ist, das ist eine Story für sich, ist der im Westen und der ist in der autonomen Szene gelandet. Und den habe ich besucht in der Bodinstraße. Und der machte auf und dachte, er träumt, als er mich sah. Und hat als erstes, wäre auch nie vergessen, erstmal eine Crest-Platte aufgelegt. Lief erstmal Crest am frühen Morgen. Und dann kamen seine ganzen Kumpels, diese ganzen Autonomen kamen dann zu ihm. Er war so ein Headquarter bei ihm. Und die haben mitbekommen, die wussten nicht, dass er aus dem Osten kam. Er hatte das verschwiegen. Ja. Hm. Dann haben die mitbekommen, dass er aus dem Osten kommt, dass er im Knast war. Das wussten die bis dahin nicht. Und dann haben die mich auch auf Sächsisch immer angesprochen. Ja, und die hört mich ja. Also ich habe ja nun wirklich nichts gegen meine Freunde aus Leipzig, aber sächsischen Hintergrund habe ich nun wirklich nicht.
Nee.
Und dann stand so ein Typ vor mir, ich saß auf dem Futon von ihm am Boden und der jonglierte immer so mit Bällen und sagte immer so, naja, ich beziehe meinen Dope aus Ost-Berlin. Und er hat gesagt, na von wem denn? Und dann meinte der so, ja, das werde ich dir schon sagen. Und da hat er gesagt, hat den Namen genannt. Und baff, fliegen die Bälle runter. Und dann sagt er, woher weißt du denn das? Und er hat gesagt, das ist ein Freund von mir. Ja, also diese 3 Tage waren voll solcher Storys. Und übrigens auch, man muss sagen, schon da, auch in dieser Szene, voll der Arroganz des Westens gegen den Osten. Da ging das schon los.
Da klingt so, absolut, ja.
Aber ich finde das ja
danach dann, ach so, mach du
warte mal. Ganz kurz noch. Ja. Ich finde das ja interessant, dass du ja offensichtlich dann sofort diese Punk-Connections genutzt hast. Ich hätte jetzt gedacht, dass man sich erstmal so ganz allgemein durch die Stadt so treiben lässt, hier mal rein, da mal in Geschäfte rein und so weiter, ohne überhaupt irgendwelche Menschen sofort treffen zu wollen.
Naja, gut, jede Stadt ist ja verschieden. In jeder Stadt ruhen so viele Städte wie Menschen in ihr Leben, ja. Und meine Stadt sah so aus, das waren die Koordinaten zwischen Cortex, zwischen Loft, Metropol und ich weiß gar nicht, gab es den Trinkteufel damals schon? Auf jeden Fall Pink Panther, so das. Aber ich habe eben doch gemerkt, dass ich da nicht so sehr zu Hause bin. Ich habe natürlich die ganzen Bands dann gesehen, die ich nie sehen konnte. Hab Berge von Platten gekauft, Berge von Büchern. Irgendwie habe ich das alles hinbekommen. Ich frage mich heute wie. Und bin gar nicht so viel gereist zunächst, sondern hab wirklich das muss man ganz klar sagen, natürlich auch aufgeholt, ein Hunger gestillt, ein ganz klar, ein wie sagt man, ein subkulturellen Hunger, aber natürlich auch den Hunger, den jeder Ostler hatte, nach bestimmten Gütern, ja, also noch so ein Wirtschaftshunger von mir aus, das hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Berlin, West-Berlin waren für mich das West-Berlin, was dann auch am Sterben war für die alten West-Berliner. Für die gingen ja auch viele unter, ja. Also es wird ja immer nur über den Osten geredet, der sich verändert hat, aber der Westen hat sich ja auch, gerade West-Berlin, sehr, sehr verändert zu der Zeit. Und für mich ist aber im Nachhinein toll, dass ich noch das alte West-Berlin erlebt habe, ein paar Monate lang. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Erinnerung. Also, Christopher, ich weiß nicht, ob das jetzt so...
Ja, das beantwortet schon die Frage. Du hast es jetzt gerade so... ein bisschen verschlüsselt. Was waren denn so diese Produkte des, wie hast du das genannt,
des wirtschaftlichen Hungers, meinst
du? Genau, des wirtschaftlichen Hungers?
Ja, diesen ökonomischen Hunger.
Ökonomischer Hunger, was war das denn bei dir?
Boah, na, du, das ging damit los, dass man erstmal irgendwelche Biersorten entdeckt hat, die man vorher nicht kannte. Und wenn es irgendwie ekelhaftes Kirschbier war, man hat es erstmal probiert. Mhm. Weißt, was da so in Belgien zusammengebraut wird. Mhm. Aber na gut, der ökonomische Hunger, der bezog sich bei mir vor allem wirklich, muss man sagen, auf Platten, Bücher und Konzerte. Ich habe für Konzerte Unmengen Geld ausgegeben.
Mhm. Was waren denn so prägende Sachen am Anfang für dich in der Zeit?
Also ein ganz prägendes, ich nenne mal jetzt spontan zwei raus, die mir als erstes einfallen. Das erste war, ich bin gleich nach der Wende nach Hamburg zu einer Tante, die ich sehr geliebt habe. Und da habe ich die Sugar Cubes gesehen, mit Björk und einer in den Docks. Und das war so wild, weil das ja auch so ein krasses Couple war und die haben das ja auch voll ausgelebt auf der Bühne. Ich glaube, es gab später noch so eine Band, Prolapse hießen die, die ich auch sehr mochte. Das war auch so ein Couple, die sich auf der Band angeschrien haben, gestritten haben. Aber das passte alles in die Dynamik dieser Band und das war ein Konzert, was mich sehr beeindruckt hat. Und dann ein bisschen später zum ersten Irakkrieg. Wann war der? Helft mir. Kuwait.
Kann ich nicht sagen.
Ich nicht 91?
91? Hätte ich jetzt, 91? Ich hätte jetzt 91 gesagt, ja.
Kann gut, ja, doch, stimmt, da war ich noch in der Schule, in meiner Schulzeit, ja.
Da bin ich ins Loft, was wirklich ein kleiner Laden war, zur Democracy-Tour von Killing Joke. Und was ich da erlebt habe, das ist einfach eigentlich mit einem normalen Konzerterlebnis überhaupt nicht zu beschreiben. Weil der Jess Coleman, der hat gesagt, so, ich zeige euch jetzt mal, was Krieg ist. Und er stand da wie so ein irrer Palästinenser, so mit Kohle um die Augen rum, in so einem komischen Panzeranzug, wie so ein indianischer Geistertänzer, so die Hände nach vorne und fing an, Money is not our God. Und in dem Moment, wirklich, es ist nicht, explodierte der Laden. Und das gesamte Publikum ist wie in so einem Mahlström um sich selbst rotiert. Also niemand stand auf derselben Stelle, sondern das Publikum rotierte um sich selbst. Und die Leute rissen teilweise die, zur großen Freude der Betreiber vermutlich, die Platten aus der Decke. Loft war ja sehr niedrig. Und das ist mit das krasseste Konzert, das intensivste Konzert. Ich habe ein intensives Konzert erlebt, auch von No Meets No, Chumbawamba und so, keine Ahnung. Aber was ich erlebt habe. Und dann habe ich mir natürlich alles angeguckt an Altvorderen, sofern sie damals schon wieder zusammen waren. Viele Bands hatten sich ja noch nicht zusammengetan. Das kam ja später. Ich habe mir natürlich sofort die Stranglers bei der ersten Möglichkeit angeguckt. Leider schon ohne Hugh Cornwell. Der war ja 90 schon raus dann. Aber auch toll. Und habe mir natürlich Nein, Nein, Nein angesehen. Ich habe übrigens zu den UK Subs habe ich zweimal aufgelegt, ja. Charlie Harper, bis heute ein großer Held. Aber eben auch Vibrators, aber auch alles, was in dem, ich muss euch das nicht sagen, das könnt ihr euch selber imaginieren. Aber dann habe mir natürlich auch alles, was so Post-Punk betraf, angehört. Bis hin zu einer Band, die ich sehr mag, bis zu den holländischen Nits. Das ist eine Band, die für mich ja
auch noch nie erwähnt geworden
ist. Nee, ist noch nie erwähnt, aber die ist schon bekannt auch, ne? Aber
nein, das sind, in Holland sind das, oder in Niederlanden muss man ja sagen, Holland mögen nicht. In Niederlanden sind das Nationalhelden, ne? Also was Pop betrifft. So eine Band, die ich auch der Texte wegen sehr, sehr mag. Hab die ganzen frühen Platten und Singles von denen. Und die habe ich mir zum Beispiel auch sowas habe ich mal angesehen. Mhm. aber auch Reggae-Acts. Ich habe mir Lyndon Tracy Johnson angesehen, übrigens direkt nach dem ersten Solo-Konzert, nachdem peinlich, TV Smith von den Edwards, der hat im Kopf gespielt und da hatte ich dann auch so viel Zeit, das war so früh zu Ende, ein grandioses Konzert, ja. TV Smith gerührt von der Liebe des Publikums zu ihm, der ist das erste Mal wieder aufgetreten, solo, und dann bin ich rüber in die Parochialkirche und hat mir noch Lyndon Tracy Johnson reingezogen am selben Abend, das will ich auch nicht vergessen, war toll. Zwei großartige Männer einfach.
Sag mal, diese ganze Berliner so Hausbesetzer, Hardcore-Punk-Szene, so Jing Relange und Co., da nicht so interessant für dich
seinerzeit? Gar nicht. War für mich zu grobstofflich. Mhm. Und ich bin auch, in mir lebt auch durchaus ein Bürger. Ja? Also ich bin auch immer bürgerlich, meine Wohnung sieht aus wie ein Büro aus dem 19. Jahrhundert. Ich habe nur Rollschränke da drinne und ich liebe altes Büro, Mobiliar. Aber trotzdem ist das ja auch ich habe einen Teppich, ich habe Vorhänge, Gardinenstangen. Ich war auch immer bürgerlich eingerichtet und ich bekenne mich da auch, in mir ist auch ein Bürger. Und das wäre nie meine Lebensform gewesen. Ganz sicher nicht. Aber ich war in Hausbesitzer-Kreisen am Rand unterwegs, weil zum Beispiel mein schon erwähnter Freund Mamau, der aus dem Knast kam, der hat dann in der Adelbertstraße gewohnt und auch in der Köpi. Ja, und dadurch kannte ich das auch so als Besucher auf jeden Fall. Das war ja die Zeit, wo die alles bereitzustehen hatten, also die Mollys und auch die Gitter, wenn die Nazis kamen. Das eingespielt bei denen. Und einmal habe ich das auch miterlebt, war das gerade vorbei und da erzählte Mama mir, dass die Nazis gerade mal wieder vorstellig wurden und die hatten alles dicht gemacht. Der Witz war nur, das Gegenüber war ein sogenanntes Ausländerheim, in dem Vietnamesen wohnten. Und die dachten, das galt ihnen. Und dann sind die Vietnamesen mit Samurai-Schwertern raus und sind auf die Nazis losgegangen. Unter dem Gejohle der Hausbesitzer, die die Beine rausbaumelnd sich das sozusagen aus der Belle Etage angesehen haben. Und das muss ein großer Moment gewesen sein. Ich kam leider eine Stunde zu spät.
Samurai-Schwerter, diese könnten mal regelmäßiger mal so zum Einsatz kommen,
oder? Ja, also Baseballschläger kannten sie. Ich glaube, darauf hätten sie anders reagiert, aber dass da so ein paar kleine Typen mit Samurai-Schwertern auf sie losgehen, also das ist eine herrliche Geschichte.
Hey, mal so ein bisschen weiterzukommen, würde ich nämlich dieses Druckhaus Galref. Das hast du ja mitgegründet gleich 1990, also quasi auch im Jahr der Wiedervereinigung, wie wir ja wissen. Ne? Was genau war das? Und was ich gesehen habe, das Mitbegründer oder auch Gesellschafter war ja dann auch wiederum Sascha Andersen. Genau, wissen ja vielleicht auch kurz zur Erinnerung, das ist der Typ von Zwitschermaschine, der diese DDR von unten LP wiederum mit Schleimkeim als Saukerle gemacht hat, auch wiederum später dann als Stasi-Spitze geoutet. Was war das genau? Was wolltet ihr machen? Und wie hast du das erlebt?
Also es gab in Ost-Berlin ein paar künstlerische Samizdat-Zeitschriften. Also die Ariadne-Fabrik war erwähnt, Verwendung war erwähnt, Bregen war meine Zeitschrift, war, kann man sagen, eine literarische Gothic-Zeitschrift, bildlich wie textlich, aber auch noch andere, die ich jetzt vielleicht dummerweise unterschlage. Okay, und die Herausgeber, die haben sich zusammengetan. Ich habe damals überlegt, ob ich nach Hamburg ziehe. Ja, ich wollte was ganz anderes machen. Ich wollte nicht in den Osten zurück. Und dann rief mich Egmont Hesse an. Das war der Herausgeber vom Schaden und von der Verwendung. Also eine sehr wichtige Gestalt in dieser Szene. Und der rief an und sagte, Henrik, komm zurück. Es gibt hier Pläne. Wir gründen was. Naja, dann habe ich meine Tasche wieder gepackt, bin von besagter Tante weg. Bin nach Berlin und da gab es zunächst die Idee, dass diese Verleger dieser Samizdat-Sachen einen Copyshop zusammen aufmachen, um eben immer weiter so wieder kopieren zu können, so nach Herzenslust, wie wir es nie konnten.
Um seinen eigenen Kram zu veröffentlichen, so fancy-mäßig. Genau.
Und Sascha Andersen, der schon seit 86 in West-Berlin lebte, der hat natürlich sofort gesehen, wie naiv das war und wie überholt von der Entwicklung. Und der hat gesagt, nee, also kommt, das lassen wir bleiben. Wir gründen einen Verlag für Lyrik. Übrigens, Conny Jentsch, nochmal, um das zu sagen, bei der ich hier gerade, die ist Part Teil dieser Geschichte. Die hat das alles von der Stunde Null an miterlebt. Und also die könnte ja genauso gut sitzen. Und und Sascha sagte, okay, wir gründen einen Verlag für Lyrik, was damals sehr ungewöhnlich war, weil Lyrik, wie jeder weiß, schwer verkäuflich ist. Oder ein Verlag kann sich Lyrik auch leisten, sagen wir so, indem er durch mit Prosa erfolgreich ist. Wir wollten aber eben einen Lyrikverlag machen. Und da gab es dann eben die Idee, die vermutlich auch von Sascha Andersen kam, dass wir diese Leidenschaft kofinanzieren, die Produktion der Bände durch eine angeschlossene Druckerei, in der wir auch Fremdaufträge annehmen, und durch ein Café, was dem Verlag angeschlossen ist. Und wir haben in der Lüchner Straße eine, das ist eben auch eine interessante Geschichte, eine leerstehende Wohnung besetzt von einem Typen, der abgehauen ist im Westen. Das gab es sehr, sehr häufig, übrigens auch schon seit 87, dass einfach Leute abgehauen sind, weg waren, und die Wohnung war noch voll eingerichtet. Das ist sehr gespenstisch. Ich habe etliche solcher Wohnungen gesehen, wo noch die Kinderspielsachen rumlagen, und aber die waren eben verlassen. Und wir haben so eine Wohnung besetzt, und da lag auch das ganze Zeug noch rum, und haben da ohne Genehmigung, ohne alles, ganze Wände, auch tragende Wände rausgerissen. Da hatten jemand aus der Jenaer Friedensbewegung, der schon lange in West-Berlin lebte, der Bauunternehmer war inzwischen, der hat das alles für uns gemacht. Und dann haben wir dort auch für die Statik, eine neue Statik eingezogen, weil wir eine Heidelberger Druckmaschine gekauft haben, die einfach mal eine Tonne wiegt. Dann kannst du ja nicht einfach auf den, ja, auf den Estrich stellen. Ja. Oder ich weiß nicht, ob eine Tonne reicht, aber sehr schwer. Überhaupt, ich bin gelernter Buchbinderdrucker, ich weiß, was Papier wiegt. Papier ist irre schwer.
Absolut. Und, weiß jeder, der schon mal mit Büchern umgezogen ist, ja auch.
Ja, genau. Na gut, und das haben wir alles gemacht und haben dann auch noch die Nachbarräume besetzt. Da war ein Puppenspieler drinne, ein sehr bekannter Mann, auch eine interessante Figur. Der war da aber nicht mehr, das war sein Atelier. Und dann haben wir da das Café draus gemacht und dann haben wir angefangen zu drucken. Aber alles DIY-mäßig, ja, also von nix eine Ahnung. Ich habe zwar Drucker gelernt, es war noch jemand anderes dabei, der war auch gelernter Drucker, aber der war Buchdrucker, also der hatte mit Bleisatz zu tun, nicht mit Offsetdruck. Dann haben wir uns aber einen professionellen Drucker gesucht und der hat dann da gedruckt. Und das hat auch alles dann funktioniert. Und dann haben wir eben angefangen, Lyrik zu produzieren. Und am Anfang lief das sehr gut, weil wir eben durch die Prominenz von Sascha Andersen und von dem einen oder anderen Dichter, wie bei Papenfuß, sollten ja dann auch Wolfgang Hilbig, sollte bei uns veröffentlichen, ein paar andere bekannte Namen, bis eben dann, wenn ich das jetzt recht erinnere, zur Frankfurter Buchmesse 91. Und da werde ich nie vergessen, kam an den Gallriff-Stand, ich stand da, kam der Gerhard Wolf, also der Ehemann von Christa Wolf. Mhm. Und ich hütete gerade den Stand und der sagte, du, der Biermann erzählt da gerade, dass Sascha bei der Stasi wäre. Und ich weiß noch, wir haben herzlich gelacht.
Weil es so unvorstellbar war.
Es war absolut unvorstellbar. Unvorstellbar. Mhm. Es war, er war ja auch nicht nur der Stasi-Spitze, er war ja, falls euch das was sagt, der Topaz unter der Stasi-Subkultur-Spitzel-Klicke. Topaz war ja der berühmteste Auslandsspion der Staatssicherheit, den haben sie ja ewig nicht enttarnt. Er war der absolute Topmann, aber auch mit einem Maß an Gewissenlosigkeit, an Egoismus, was gut, wir wussten alle, Sascha ist auch ein spezieller Typ, das war klar. Und er hat ja noch bis weit in das Jahr 92, 93 für sich in Anspruch genommen, dass das alles Lüge ist, dass die Stasi ihn da irgendwie bipapo. Und er hat ja für sich in Anspruch genommen, dass Leute wie Elke Erb, Adolf Endler, Volker Braun auf Podien in seinem Beisein sich für ihn verbürgt haben. Und der Typ wusste die ganze Zeit, dass er diese Leute benutzt. Ja. Und da brach alles zusammen. Da brachen die Kredite zusammen, die wir bei Banken hatten, eben für die Bezahlung von der ganzen Lichtstrecke, die wir auch hatten, Belichtung, das lief ja alles noch anders als heute, Druckerei und was wir sonst noch so brauchten, die ersten Computer und so. Und die kündigten uns die Kredite. Gleichzeitig stand permanent ein Kamerateam bei uns auf der Matte oder irgendein Journalist. Und dann gab es eben große Probleme. Das wäre eine eigene Sendung jetzt, ja. Und ich konnte das dann aber auch nicht mehr vertreten, weil es auch kein offenes Wort von Rainer Schadlinski, das war der zweite Topmann, der zweite Top-Spion, die übrigens schon seit spätestens 86 voneinander wussten, dass sie bei der Stasi waren, weil es einen verunglückten konspirativen Treff der Stasi gab unter einer Brücke in Heinersdorf, wo die sich beide über den Weg liefen und sich auch beide gesehen haben. Und von da an wussten beide, dass sie beim Verein sind und haben das natürlich geheim gehalten. Und das zweite Verbrechen von Sascha besteht eigentlich, den ich übrigens, mit dem man wunderbar über Poesie reden kann, ja, das muss ich auch sagen. Ja, also das ist auch ein intellektueller Parkslanz. Ich habe mit dem großartige Gespräche geführt. Das zweite Verbrechen ist, dass sie dieses Unternehmen auch auf dem Rücken anderer gegründet haben und hätten wissen müssen, dass es krachen geht. Und es ist denkbar heftig krachen gegangen. Und als sie dann weiter immer geleugnet und geleugnet haben, habe ich gesagt, okay, das kann ich nicht. Und bin dann ausgestiegen und habe dann einen Plattenladen gegründet und habe dann viele Jahre auch als Plattenhändler gearbeitet.
Ja. Hast du mit Sascha Andersen später nochmal zu tun gehabt?
Nur sporadisch, so in, ja, wenn man mal, wenn er mal, er lebt ja schon lange nicht mehr in Berlin, er lebt ja bei Frankfurt am Main. Wenn man sich mal getroffen hat. Ich habe ihm immer die Hand gereicht. Ich war auch nicht unmittelbar betroffen, ich war durch Rainer Schadlinski unmittelbar betroffen. Mhm. Für Sascha war ich so ein so kleines Licht, dass ich nicht mal für den Verrat sozusagen getaugt habe. Nee, aber das ist ja mir egal. Er hat ja Freunde von mir auch verraten und auch traumatisiert. Ich habe auch immer mit Sascha gesprochen und es ist auch bis heute nicht uninteressant, mit ihm zu reden. Er ist auch eine interessante Figur. Das ist klar, das war nicht mehr zu kitten, ne? Bis heute nicht.
Aber wenn du sagst, du redest heute noch mit ihm und gibst ihm die Hand, ist diese Erkenntnis nicht in eine untiefe Hass so umgeschwenkt?
Nee.
Denn der hat ja Existenzen im Zweifel zerstört.
Ja, natürlich. Er hat ja auch meinen Lebensweg stark beeinflusst, weil Geirriff war für mich die Perspektive, der Traum. Lektor zu sein in einem Literaturverlag, in den ich dann selber verlegen kann, ja, meine Sachen rausgeben kann, das war ja der Traum. Dieser Traum ist natürlich wirklich eingestürzt. Ja, das war sehr, sehr brutal. Das nehme ich ihm auch bis heute sehr übel. Der Rainer Schadlinski wiederum, den habe ich nach Jahren meiner Kneipe getroffen und da sagte der so, Henrik, ich dachte, du grüßt mich nicht mehr. Und da habe ich gesagt, nee, Rainer, so bin ich nicht. Wir kennen uns ja. Tatsächlich bin ich so ein Typ, der drei Barhockarbeiter so tut, als würde er dich nicht kennen. Und ich habe ihm gesagt, du, Rainer, ich nehme dir ja nicht nur übel, dass du mich denunziert hast, was er übrigens auch lange abgestritten hat. Ich nehme dir auch übel, dass du auf unserem Rücken diesen Traum ausgelebt hast von einem eigenen Verlag. Und das hat er abgestritten. Und wir haben uns dann durch Zufall nochmal getroffen. Und da fing er von selber an und sagte, also du Henrik, ich hab, weiß nicht mehr, wie er es gesagt hat, aber so ungefähr, ich habe darüber nochmal nachgedacht, ich gebe dir recht. So, immerhin. Ja.
Immerhin, naja.
Aber den Hass spüre ich nicht. Weißt du, es gibt ja auch etliche Spitzel aus der Punk-Szene und ich habe da mal Rat bei meinem Vater gesucht, dessen Rat ich da immer sehr, sehr geschätzt habe, weil der auch einen Überblick hatte. Es ging mal darum, für eine Ausstellung, dass da eine Band spielen sollte, wo wir wussten, dass der Sänger bei der Stadtsicherheit war. Und da ich so gesagt, mein Papa, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Sollen wir die veranstalten oder nicht? Ist aber eine wichtige Band gewesen. Und er sagte, Henrik, man muss doch auch sehen, wie alt ihr wart. Ihr wart teilweise 15 Jahre alt. Ja, was will man denn von einem 15-Jährigen erwarten? Und dann kommt es ja auch immer darauf an, in welcher Weise die Leute kollaboriert haben. Es gab Leute, die sind eben bewusst immer besoffen zu den Treffen gegangen und wurden unehren entlassen. Und es gab Leute, die sich da reingekniet haben, wie der Sänger von Division. Ja. Mhm. Und der zum Beispiel, Mau, der Name fällt jetzt wieder, der hat meinen Freund Mau und zwar wissentlich ins Gefängnis gebracht oder so wie Stracke und Ratte von Imad, von Erlatten Tat. Mhm. Wissentlich für Geld, nicht mal aus Überzeugung. Mhm. Und es ist einfach so, diese Spitze, die, für die waren alle nur noch Lebensfutter um sie herum. Die haben ja nicht mehr aus einer Lebens- oder aus einer Weltanschauung heraus spioniert, würde ich mal sagen, wie noch die Spione der 60er, 70er Jahre, sondern sie haben ja wirklich nur noch für den eigenen Vorteil gespitzelt. Und das ist ein erheblicher Unterschied. Und da muss man auch immer differenzieren. Und übrigens, ich habe das ja so geschrieben, was den Drama von Zerfall betrifft. Ja, das ist für mich eine wichtige Erkenntnis, die auch in dem Buch Niederschlag gefunden hat. Ich kotze mich da nicht aus über jeden, der bei der Stadtsicherheit war. Man muss da auch nuancieren. Es war nie gut. Ja, das muss man da ganz klar sagen. Aber wenn du mit 17 Jahren, 18 Jahren aus solchen Leuten gegenüber sitzt, ich habe es ja selber erlebt, ich bin von Leuten unter Druck gesetzt worden. Wenn du jetzt hier nicht unterschreibst, dass du anständig behandelt wurdest, dann entlassen wir dich nicht. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann entlass mich nicht. Ich unterschreibe das nicht.
Oh, das finde ich auch. Es kommt natürlich drauf
an. Ich habe es nicht unterschrieben, aber ich wusste, da kommen wir wieder zu meinem Vater. Ich wusste natürlich, dass mein Vater.
Haut mich raus.
Mein Vater haut mich raus.
Ja, aber ich finde, das ist, relevant ist ja sozusagen, also wie man danach auch damit umgeht, ne? Und auch mit welcher Intention oder Nicht-Intention oder auch aus einer Angst raus kann sowas natürlich auch ganz gut passieren, so, ne? Du sagst irgendwie, ich.
Natürlich, na klar.
Genau das, was du gesagt hast, wenn Leute das irgendwie wirklich nur zu ihrem eigenen Vorteil und so machen. Inakzeptabel. Aber ich bin gerade nochmal, weil auch hast du wahrscheinlich gehört, ne, und vielleicht auch nochmal so eine Empfehlung für Leute, die sich für Teile des Ostpunks. Es gibt einen sehr guten neue Podcast-Reihe auch mal wieder über Otze. Den Film hatte ich eigentlich noch nicht gesehen. Kann ich nicht sagen, ob ich ihn gut finde. Aber es gibt so eine Podcast-Reihe, Otze, Stasi, Punk und Mord oder sowas. Der ja auch irgendwie irgendwelche Gespräche mit irgendwelchen Stasi-Leuten hatte, so, ne, also irgendwann in der Zeit. Also, ist ein gut gemachter Podcast, aber auch sozusagen, wo nie so ganz klar war, und wie gesagt, der hat natürlich auch ganz andere Probleme auch noch gehabt, was auch da so eine Intention ist, und das kann man natürlich jetzt bei Otze nicht mehr rausfinden, aber, ich glaube, ich kann aus einer gewissen Art immer nachvollziehen, wenn gerade, wo du es gesagt hast, Leute mit 15, 16, 17, irgendwie von, mit Androhung von was auch immer, ne, Stress für die Familie, Stress für einen selbst, dass man da irgendwie sagt, okay, ich erzähle jetzt mal, dass ich mich, mit wem ich mich getroffen habe. Da denke ich mir vielleicht auch nichts Böses dabei. Und aus einer Unwissenheit kann ich das total nachvollziehen. Und dann irgendwie kommt es, glaube ich, echt total darauf an, wie geht man danach damit um? Gibt man Sachen zu? Sagt auch, wie du vielleicht auch anfangs schon gesagt hast, ne, irgendwie, ja, wir machen alle Fehler. Und mit 15 macht man noch mehr Fehler und weiß es vielleicht auch gar nicht und so, ne? Aber das ist ja bei solchen Typen wie Sascha Andersson anscheinend ja nicht passiert.
Nee, gar nicht. Der hat eben nur in dieser Chop-Chop-Mentalität immer so stückchenweise hat der dann zugegeben, hat ja auch da noch dann versucht, einen Mythos zu bauen. Er hätte an die Weltrevolution geglaubt, dafür ist er viel zu intelligent. Und er hätte auch für den Mossad gearbeitet und sich dem KGB angedient. Das ist eben doch typisch Sascha, ja, dass er also die Lüge dann auch noch mal Fortsetzung findet, nicht nur in ihrer Leugnung, sondern eben, dass man die Lüge auch noch weiter treibt und aufbauscht. Das ist alles schon sehr, sehr schräg, weil du Otze erwähnt hast. Mir geht ja dieser ganze Kult um Schleimkeim also sehr, sehr auf den Zünder. Weil
gut, Story natürlich, ne? Gerade noch mit dem Ende und dem Mord.
Ja, das beschreibe ich ja auch so.
Ja. Natürlich schreibst du auch da. Ja, ja.
Natürlich bietet er sich an, aber der wird ja der Figur auch nicht gerecht. Nee. Und auch nicht der Band. Natürlich war Schleimkeim im, ich sag mal, Thüringer Becken die Band, ja, ganz klar. Sie waren übrigens nicht die Einzigen, auch die Madmans waren eine sehr wichtige Band, aber Schleimkeim sicher ganz weit vorne. Aber ich habe sie ja in Berlin erlebt, 82. Live. Mir sind sie uns ziemlich auf die Nerven gegangen. Ich fand sie nicht gut. Aber das kann auch mit dem Konzert zu tun gehabt haben. Es war in der Eliaskirche. Ich weiß noch ziemlich genau, im Prenzlauer Berg. Aber Schleimkeim hat eben nicht die Rolle gespielt, die ihr heute angedichtet wird. Das ist einfach nicht wahr. Das ist auch für mich so irgendwie so nervtötend, weil man da auch merkt, Punks sind eben auch nur Bürger, die genauso manipulierbar sind wie alle anderen, weil auch diese Szene heute lässt sich da gnadenlos manipulieren. Dieser Hype um Schleimkeim hat sorry, dass ich da jetzt so ein Historiker herauskehre, aber ich bin ja ein Schriftsteller, ich bin kein Historiker, aber da muss ich schon sagen, das tut ihm einfach weh. Das ist totaler Bullshit, was da oft geschrieben wird und gesagt. Das ist totaler Nonsens. Aber man muss eben sagen, dass Otze natürlich sich als Figur auch anbietet.
Absolut. Toll.
Aber
und Hits hatten wir auch jetzt, komm, das müssen wir ja, schon
es hängt, ja, es hängt mit Höni Records zusammen. Schleimfilm war eben die erste Ostpunk-Band, absolut, die so breit und wirksam vermarktet wurde auf CD damals,
genau.
1990, 91 schon. Und da ging der Hype los. Und im Grunde genommen ist es auch nichts Schlechtes, weil über das Einfallstor Schleimkeim natürlich auch der Fokus ein bisschen auf Ostpunk gelegt wird. Aber ich krieg's auf Facebook mit, ja. Immer wenn mal von Rosa Beton die Rede ist oder so, findet sich immer irgendein Vollidiot, ein Vollhonk, der mit so einem Daumen nach oben Schleimkeim postet. So, als hätte es keine andere Band gegeben, ja. Das ist wie mit Ai Weiwei und China, ja. Alle sprechen über Ai Weiwei seit Jahren und es gibt so viele oppositionelle Künstler, die keine Erwähnung finden. Und das ist genau derselbe Effekt.
Ja, sehe ich ein. Podcast kann ich trotzdem empfehlen. Der ist ein bisschen sensationsgetrieben um diese Story rum. Ich habe ihn trotzdem gerne gehört. Kann man machen, finde ich. Wie machen wir weiter? Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben da zum Glück noch Zeit. Aber wir haben.
Ich hoffe, Conny hat noch Zeit.
Ja, ich hoffe, Conny hat Zeit. Das muss ich also übernehmen.
Von mir aus könnten wir jetzt gerne wir haben es ja immer schon jetzt im ganzen Gespräch immer wieder angesprochen. Von mir aus könnten wir jetzt dazu kommen, wie du, also jetzt nicht du, Job, sondern wie der Herr Henrik, wie du dazu gekommen bist, dann irgendwann zu sagen, ich arbeite dieses ganze DDR-Kultur-, Subkultur-Punk-Ding auf. Ne? Denn du hast ja, es gab
irgendwann. Das war die Ausstellung, ne?
Die Ausstellung. Poesie des Untergrunds gab es. Dann gab es grenzenfreie Modefotografie Underground in der DDR. Dann gab es den Kinodokumentarfilm Ostpunk Too Much Future. Das quasi begleitende Buch und Compilation. Und jetzt 2024 das Buch, über das wir schon so ein paar Mal gesprochen haben. Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich will das jetzt mal wieder hervorholen und ich will das praktisch wie so ein Archäologe bewahren in der Geschichte?
Naja, zum einen hatte ich nie den Anspruch, die ganze Kultur abzubilden. Das ist gar nicht möglich. Erstens, was die Genres betrifft, nicht. Zweitens, auch was natürlich die Perspektive angeht, da hat jeder auch eine andere, oder nicht jeder, aber gibt es natürlich viele verschiedene Perspektiven. Zumal es ja auch eine sehr heterogene Angelegenheit war, schon die Dichterszene. Es gab da kaum einen Dichter wie den anderen, ja. Das war überhaupt nicht homogen. Das war Arbeitsteilung. Also, wie eigentlich mit Caligo. Ronald Lippock, Maler, kam damals zu mir und gesagt, Henrik, wollen wir ein surrealistisches, kleines Heft machen? Und ich habe ihm damals schon geschrieben, Ronald hat gemalt, also habe ich die Texte gemacht, er hat die Collagen und die Zeichnungen beigesteuert. Und so war es auch bei dieser Punk-Chose, das ging, glaube ich, 2004 los. Ich wohnte mit meinem engen Kumpel, Freund Panko zusammen, Sänger von Planlos. Ja, wohnten zusammen in einer Wohnung und wir haben England's Dreaming gelesen von John Savage, ein grandioses Buch, sozusagen Wand an Wand und dann Jugend Heipels verschwendet deine Jugend. Und da habe ich so gesagt, ey, ja, da kommt der Osten nicht mal als Fußnote vor.
Ja, das stimmt, ja.
Das war ja nicht das erste Mal, übrigens, weil du auch zu Anfang sagtest, es ist so viel erschienen. Klar ist ein bisschen was erschienen, aber gemessen an Underground Westen ist kaum etwas erschienen. Wenn man damals
auseinanderhäuft
und dann den Oststapel daneben legen würde, das ist überhaupt nicht aneinander zu messen. Aber gut. Und dann waren Panko und ich, das ist auch so eine Erinnerung, bei einem Wire-Konzert. Ich bin übrigens auch ein glühender Wire-Fan immer gewesen. Und das war so ein grandioses Konzert in der Maria am Ostbahnhof. Wir kamen total komplett verschwitzt da raus. Und dann haben wir so befeuert von diesem Abend, so fantasiert und so. Und dann muss man sagen, war es vor allem die Initiative von Panko, der einen Film machen wollte. Das war sein Traum über die ganze Sache. Und dann sind wir losgegangen Ach so, und ich hatte ein Stipendium, ich hatte ein Schriftstellerstipendium von der Akademie der Künste, das Dublin-Stipendium, war ein Aufenthaltsstipendium nördlich von Hamburg, und Pankow kam auf seiner Harley bis da hochgeschippert, also eine ganz schöne Ecke, mit einer Harley, ja, die so, keine Ahnung, maximal 70 fährt. Und da haben wir lange gesessen in dem Garten von dem Grasshaus, gehört ja mal Günter Grass, also da von diesem Dublin-Stipendium. Und da hat er mir die Offerte gemacht und gesagt, pass auf, Henrik, ich würde das gerne machen, schreibst du das Drehbuch zu dem Film. Und dann ging das los. Und da habe ich angefangen zu überlegen, wie könnte man das machen und so. Und dann sind wir in die Recherche gegangen, haben Leute angesprochen, und da gab es viele Kämpfe mit Leuten, die damit überhaupt nichts zu tun haben wollten. Die gesagt haben, sie haben so viele andere Dinge inzwischen erlebt, das ist für sie Schnee von vorgestern. Oder die auch skeptisch waren, weil da gerade ein Dokumentarfilm über einen Freund von uns, Sputnik, der beim demokratischen Konsum gespielt hat, und dieser Film war wirklich nicht gut. Und alle dachten, Pankow und ich hätten den gemacht, warum auch immer. Und wir mussten uns ständig für diesen Film, den wir nicht zu verantworten hatten, verantworten. Das war auch so vom Timing her ungünstig. Und dann haben wir aber so die Leute schon irgendwie dazu gebracht, mal auf die Hängeböden zu gucken oder auch in die Keller oder einfach mal nur in den Erinnerungen zu kramen. Und dann haben wir nach und nach Material zusammengetragen. Und dann gab es eben die Möglichkeit, über unseren Freund Christoph Tannert vom Künstlerhaus Bethanien, über das Bethanien eine Ausstellung zu machen. Dann haben wir eben erst diese Ausstellung gemacht. Und die hat es so eingeschlagen, medial. Wir waren wirklich die Ersten, das muss man einfach so sagen. Ja. Es gab vielleicht schon vorher Bücher von unserem Freund Dirk Molt, der ein Historiker ist, Kirche von unten, was ja viel mit Punk auch zu tun hat. Punk und Kirche in der DDR. Und das gab Marx vorher schon gegeben haben, aber explizit ein Buch über Punk. Da, übrigens stimmt nicht, was ich sage. Es gab vorher schon Wir wollen immer artig sein von Heinz Havermeister und Ronald Galenzer am Schwarzkopf Verlag, der Pioniertat. Und es gab auch schon Störung Ost, diesen Film von Max und Schneidi, zwei Punk-Girls aus der Ostberliner Szene. Aber das sich wirklich im Buch so fokussiert hat auf die Szene, das war gab es zum ersten Mal. Und zur Ausstellungseröffnung, das ging über drei Etagen, war eine sehr große Ausstellung, kamen 3000 Leute. Also die Leute, die mit Taxi kamen, die haben uns erzählt, dass der Taxifahrer schon gesagt hat, ja, ich gehe schon, wo sie hinwollen, dabei konnte ich schon ein paar Mal. Und das war ein riesen Szenetreff natürlich. Also da kamen, keine Ahnung, 3000 Leute, und davon waren bestimmt 1500 aus der Szene. Und da haben sich sehr viele Kontakte wieder ergeben, wurden neu geknüpft, Leute haben sich wiedergefunden und auch auf neue Verfeindete, das gab es natürlich auch, klar. Auch
ja, klar, da alte Feindschaften. Ein paar Schlägereien auch wieder, oder?
Ja, ich habe betrunken fast einen Fotografen verdroschen, was Colonel sehr amüsiert hat, der eigentlich die Security gemacht hat, aber wir waren so guter Dinge. Ich weiß nicht, war ein Vollidiot, der sich einfach Bescheid genommen hat. Und na egal. Und und dann ging diese Ausstellung weiter in weitere Städte, also Dresden war sehr wichtig. Am schönsten von allen für mich war Halle. Und dann ergab sich eben noch in Gronau und diesem Rock- und Pop-Museum eine Ausstellung im Westen. Das war toll, dass mal was im Westen stattfand. Und daraus ergab sich dann diese Mode-Underground-Ausstellung im Kulturforum am Potsdamer Platz. Und dann wieder die Poesie des Untergrundsausstellungen in verschiedenen Städten. Also das war schon toll. Und aber wir hatten dann so viel Material, dass wir dann eben auch diesen Film gemacht haben, der 2007 dann in die Kinos kam, 2006 produziert wurde, 2007. Und auch der hatte ein großes mediales, also wirklich ein großes, wurde sehr, sehr viel besprochen. Auch eigentlich in der Mehrheit, nicht durchweg, aber doch in der Mehrheit ganz gut. Und so ging das eben immer weiter. Und was eben immer gefehlt hat, war der Sampler. Wir wollten unbedingt einen Sampler machen. Und das hat Jahre gedauert, weil wir dann keinen Bock mehr hatten. Dann wollten die auch, dass ich das Booklet dazu schreibe. Ich war aber aus der Thematik raus. Ich hatte keine Lust mehr. Und dann habe ich, Pankow ist dann ausgestiegen, in Freundschaft, hatten, das war toll, ein Buffet für Mike und mich gemacht, also Mike Reichenbach und mich. Und gesagt, okay, er steckt aus. Und dann haben Mike und ich eben diese dreifache Vinylbox gemacht. Und ich habe das Booklet geschrieben. Und das ist ja letztendlich die Basis wieder für den Tanz des Kommunismus. Und also das sehr stark überarbeitete Booklet. Und so sind die Dinge entstanden. Also war eine Kettenreaktion, kann man sagen.
Das war wirklich eher diese Platte, ne? Die hat ja wirklich, also diese Dreier-LP-Box, das hat ja wirklich ewig gedauert. Ne? Die kam ja erst vor 4-5 Jahren raus oder so, ne?
2019, glaube ich.
Naja, sowas. Schon krass. Mhm. Wir hatten neulich schon mal ganz kurz telefoniert und da habe ich, ich hatte in irgendeinem Interview gelesen, ich glaube, das war zu dieser Veröffentlichung von der Platte, und du hast mir das auch schon erklärt, ne? Aber da wurdest du, glaube ich, in einem Ox-Interview gefragt, irgendwie so, ob du noch weiter dann damit machst, so, ne? Und da hast du schon gesagt, nee, es reicht jetzt auch mal mit dem Wühlen in der eigenen Vergangenheit und der eigenen Sozialisation. Jetzt hast du schon erklärt, dieses Tanz den Kommunismus war so ein bisschen auch nach, war quasi schon die ganze Zeit in Arbeit. Ist das Thema jetzt für dich durch so ein bisschen? Also, oder kommt, musst du noch mehr machen? Oder wie ist dein Gefühl gerade dazu, zu diesem, auch sich so immer mit der Vergangenheit, zumal noch mit der eigenen Vergangenheit zu beschäftigen?
Ja gut, das wäre ich nicht mehr los. Komisch, ne? Naja, das wäre ich nicht mehr los. Also das ist ja wirklich so, dass ich wöchentlich, monatlich Anfragen bekomme und inzwischen auch bestimmte Dinge gar nicht mehr machen kann, ja, weil ich sonst nichts anderes tun würde. Und ich will mich hier nicht nur darüber definieren, ich bin ja auch was anderes. Ja, ja, ich habe ja als genau. Autor auch andere Themen. Ich arbeite zum Beispiel auch gerade an einem Buch, das hat mit der DDR also ganz, 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 ganz am Rande zu tun ist. Da gibt es einen gewissen Erzählungsstrang, der diese DDR-Subkultur nochmal touchiert, aber auch nicht mehr. Das ist auch mal sehr erholsam. Ja, ich bin damit durch, aber insofern auch wieder nicht, weil ich gebe ja diese Tape- und Vinyl-Reihe raus, Tapetopia, Gideana
Gordon. Ja, genau.
Und da habe ich ja schon Rosa Beton rausgebracht, die ist eigentlich eher so auf Postpunk abonniert.
Die spielt auch regelmäßiger, ne?
Naja, ja, die haben sich dadurch wieder zusammengetan. Auch Plan.
Echt cool.
Und ich habe auch ein Tape von Rosa extra rausgebracht, wozu dann die Platte bei Major erschienen ist. In der Serie Iron Curtain Radio, das ist wieder eine andere Serie, egal. Und jetzt bereiten wir gerade doch noch eine Platte von Planlos vor. Und das hat natürlich auch wieder mit einer persönlichen Vorliebe zu tun, weil ich habe die Band mindestens zweimal, wenn nicht dreimal live verlebt damals. War für mich, waren das extrem wichtige Konzerte. Ich habe die Band sehr geliebt. Bin ja auch mit Panko, wie gesagt, mit dem Sänger eng befreundet, mit Daniel Kaiser gut bekannt, bis befreundet, auch mit Micha Kobs. Und das ist eine Herzensangelegenheit und insofern habe ich damit auch immer noch zu tun. Aber im Grunde genommen war diese ganze Arbeit ja auch dafür gut, sich davon auch mal zu emanzipieren und mich machen ja auch noch andere Dinge aus, die jetzt nicht Punk sind, ja.
Hat sich das
eigentlich? Da würde ich jetzt gleich mal hinkommen zu den anderen Dingen, ehrlich gesagt.
Bevor wir zu den anderen Dingen kommen, haben sich diese ganzen Aktivitäten eigentlich auch so wirtschaftlich getragen wenigstens oder waren das alles Zuschussaktivitäten?
Naja gut, also man hat natürlich für gewisse Projekte, für die Ausstellung und auch für den Film Honorare bekommen, aber das waren oft nicht mal ein Euro-Jobs, wenn man das über die Zeit aufrechnet, die man verwendet hat. Also so eine Ausstellung hat gerne mal 1,5 Jahre Vorlauf gebraucht. Und wenn ich das zusammenrechne und dann, keine Ahnung, die 2.500 Piepen, die ich dann bekommen habe, oder auch das Honorar für den Film, das ist lächerlich. Ja, dafür würden, ich sag jetzt mal, ein Ingo Schulz oder ein arrivierter Autor würde dafür keine Manuskriptseite schreiben. Ja. Die kriegen alleine für den Spiegelbeitrag kriegen die 3.000 Euro. Aber gut, das ist ja gar kein Vorwurf. Nee, getragen hat mich das auf keinen Fall. Und zum Beispiel die Tapetopia-Serie kann man sagen, die mache ich ehrenamtlich und die ist privat finanziert. Mhm. Also im besten Fall, das ist mein Ehrgeiz, trägt die sich selbst. Mhm. Weil du kannst eben an Auflagen von 100 Tapes oder 500 Vinylplatten, kannst du nichts verdienen.
Das geht nicht. Das ist doch so arschteuer geworden alles, ne?
Das kommt dazu. Die Plage hat gewirkt wie ein Amplifier. Ja, die hat das nochmal so verstärkt. Irgendwelche blöden Silbersulfate kosten jetzt einfach mal doppelt so viel, die du aber brauchst. Kartonagen kosten ein Drittel mehr. Dieser ganze Irrsinn, das schlägt ja alles zu Buche. Mein Ehrgeiz ist, das ist sozusagen der Rest an Professionalität, den ich mir bewahre, dass ich nicht drauf zahle. Mhm. Und das schaffe ich bis jetzt. Ja, das kann ich schon sagen. Aber es ist sehr, sehr prekär. Das muss ich einfach sagen, weil ich auch keinen Vertrieb habe. Der Vertrieb, den wir hatten, der ist leider auch, der ist ein guter Vertrieb, aber nicht für sowas. Der ist eher so auf Haus und Techno und Elektro abonniert. Der verkauft ein bisschen was, aber einfach nicht genug. Das meiste macht das Label selbst direkt und ich eben. So. Also wenn ihr ein Vertrieb wisst für sowas, für Tiptopia, ich suche händeringend nach einem Vertrieb. Mhm. Auch einen Aufruf an Tiptopia, sucht einen guten professionellen Vertrieb, der nicht nur innerhalb Deutschlands funktioniert, sondern auch gerne außerhalb, weil mein Anspruch war immer von Anfang an, deswegen bin ich mit Aufnahme und Wiedergabe zusammengegangen, mit einem, kann man sagen, Kultlabel aus Berlin, was sehr viel Postbank herausbringt, Dark Techno und so, dass das auch mal über die sehr geschätzten, aber eben die üblichen Preise hinausgeht, Kreise hinausgeht, eben auch mal nach
Schweiz. Absolut, ja, macht total Schweiz, Sinn. Ja, macht.
England, ich verkaufe das auch, aber eben für meine Begriffe nicht genug. Oder eben nach England oder auch in die USA, ja, das ist schon ein Wunsch, den ich habe.
Mhm. Ja, also das kennt, also wir verbreiten natürlich auch alles und unter tapetopia.de können das sich auch Leute natürlich sich angucken. Das ist schon relativ viel. Also Rosa Beton war so eine Band, die hatte ich, also bis vor ein paar Wochen null auf dem Zettel hatte ich, das ist auch was mir mal angehört hatte, weil ich jetzt auch regelmäßig wieder spiele. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber es ist zum Beispiel echt total super, finde ich. Und
Rosa Beton, viele Sachen. Folgende Schnurre, wenn ich die zum Besten geben darf, ich stehe im Kult, also aus dem Treffpunkt der aus Berliner Punks, Plenterwald. Und da hat Mausi, der damalige Drummer, es waren ja nur zwei Leute in der Band, der hat so ein Tape an Martin Leder weitergegeben, einen anderen Drummer, der übrigens in der Urbesetzung von Planlos war und dann später bei Aufruhr zur Liebe, die ich übrigens auch jetzt rausgebe, auch eine wichtige Ostberliner Independent-Band, hat ja getrommelt. Und da geht so in Augenhöhe, ich war keine Ahnung, 16, 17 Jahre, geht so ein Tape an mir vorbei, Rosa Beton. Und ich war total neidisch, dass der Martin Leder so bekommen hat und ich nicht. Und das ist so irre, dass ich das mit knapp 60, ja, mit 58 herausgebe. Ja, das ist, also die, da sind wir wieder bei Geschichte, Christopher. Mhm. Man kann das natürlich global betrachten, aber ja auch privat. Geschichte ist so irre, es ist so absurd, aber es passiert eben. Das ist am Ende dann doch Realität. Und das ist schon sehr befriedigend doch irgendwie, ja, dass ich ausgerechnet diese Band und dass auch diese Band jetzt wirklich mal existiert und spielt und die sind live grandios, die machen auch gar nicht mehr nur Punk. Das ist auch Drone, das ist Psychedelic, das ist so, aber mit auch tollen Texten. Ich finde die neuen Songs, die die schreiben, mindestens so gut wie die alten. Ich liebe die alten Songs und finde die neuen fast noch besser. Dann erlebt man das schon mal.
Selten.
Ja.
Gut. Ich will kommen mal zu allem, was nicht so Punk ist, würde ich vorschlagen.
Ja.
Wir haben eigentlich schon gesagt, du bist freischaffender Schriftsteller. So, das
Herausgeber und Schriftsteller.
Herausgeber, Schriftsteller, Galerist.
DJ, nicht zu vergessen.
DJ, nicht zu vergessen.
30 Jahren jetzt fast, ja.
Ich stelle mir das nicht immer einfach vor. Also wir sind ja sozusagen in so einer, du sagst schon irgendwie so, also plattenmäßig, also auch Bücher, die du rausbringst, sind ja jetzt irgendwie nicht unbedingt so, dass man sagt, Spiegel-Bestsellerliste, Platz 1 und sowas alles. Du hast schon von Stipendien gesprochen, wir haben schon gesagt, dass du Burgschreiber warst. Wie kommt man überhaupt an Jobs und Geld? Also wenn man, du bist ja selbstständig dann wahrscheinlich, fühle mich mal so ein bisschen in dieses Business ein. Also das Schreiben an sich kann ich total nachvollziehen, das will aus dir raus, du hast da irgendwie eine Leidenschaft für, aber das verkaufen zu müssen, wollen, davon zu leben, wie funktioniert das?
Jeder, der in meiner Situation ist, kann das nicht klar beantworten. Also um mal meinen Freund Bernd Jestram zu zitieren von Bassist von Rosa Extra und dann später von Aufruhr zur Liebe und Tarwater übrigens, wichtige Band, der hat mal so zu mir gesagt, vor vielen Jahren, das ist lange her, der hat meinte mal so, Henny, in dir steckt so eine Krämerseele, an deinen Händen bleibt immer so ein bisschen Geld kleben. Das werde ich nie vergessen. Ja? Aber es ist nicht ganz falsch, weil ich glaube, ich habe eine Fantasie, irgendwie Dinge zu organisieren und auch nicht nur zu organisieren, sondern auch zu realisieren. Und die Stipendien sind eine Sache, aber ich habe auch jahrelang natürlich davon gelebt, dass ich intensiv Platten aufgelegt habe. Ja. Gut, da geht natürlich auch wieder viel für die Platten weg, ja, was man da manchmal an wirklich lächerlichen Gagen bekommt, aber ich habe eben auch teilweise wirklich heftige Gagen bekommen. Und ich habe als Galerist gearbeitet. Solange ich übrigens eine feste Galerie hatte, war das ein äußerst prekäres Geschäft. Ich bin stolz, dass ich da ohne Schulden rausgekommen bin. Aber auch wieder muss ich sagen, an einen ganz kritischen Punkt mit Unterstützung meiner Eltern, die mich da mal rausgehauen haben. In einem,
also wir sprechen von Staatsgalerie Prenzlauer Berg, ne?
Staatsgalerie Prenzlauer Berg in dem wirklich furchtbaren Sommer 2013, wo ich gar nichts verkauft habe. Aber die Galerie, dafür, dass die ein Amateur gegründet hat, und ich war ein Amateur, lief die sehr gut. Ich habe gut verkauft. Und seitdem ich keine festen Räume mehr habe, sondern mal hier, mal da ausstelle, ich verkaufe besser als zuvor und da bleibt was hängen. Das selbst nach allen Abzügen. Und davon lebe ich. Und von Stipendien lebe ich und
Tiptopia muss man auch. Business ist schon so, da muss man sich aktiv drum bemühen oder kommen da auch Leute auf dich zu?
Total. Da musst du, na, es gibt natürlich Stipendien, da die funktionieren nur über Anfrage, da kannst du dich gar nicht bewerben. In der Liga spiele ich nicht. Also ich bewerbe mich schon und kann sagen, und das ist, glaube ich, ein Erfolg, dass die Zahl von Absagen und Zusagen sich die Waage hält. Und das ist
schon
ein sehr guter Schnitt. Natürlich tut es immer weh, wenn man eine Absage bekommt, aber die Zusagen sind ein Triumph. Und ich muss auch sagen, das Dublin-Stipendium ist einfach ein tolles Stipendium. Auch das im Künstlerhaus Lukas, was ich bekommen habe, jetzt auch auf der Burg in Besko, das sind schon auch unter den Stipendium-Nummern und jetzt nicht so eine kleine. Da bin ich schon sehr glücklich drüber, muss ich schon sagen. Ja. Und das habe ich auch fast alles bekommen über Texte, die mit Punk gar nichts zu tun haben. Ne? Also da habe ich ganz andere Sachen eingereicht.
Dublin hast du, sehe ich gerade, ja so schon zweimal gehabt, ne?
Stimmt ja, 2004 und 2021 hatte ich das, ja.
Steht auf Wikipedia, muss stimmen.
Naja.
Aber wie funktioniert das, wenn du jetzt so ein Stipendium kriegst und dann wird dir auch so eine Räumlichkeit, so ein Haus oder irgendwie zur Verfügung gestellt, sollst du dann innerhalb eines bestimmten Zeitraumes irgendetwas schreiben oder kannst du da theoretisch machen, was du willst?
Also bei den Stipendien, die ich jetzt hatte, da hätte ich auch angeln gehen können. Da musste ich nichts abliefern. Auf der Burg war es anders, das steht aber auch in der Ausschreibung drin, das weiß man. Da wird wirklich drum gebeten, und das ist ja auch Sinn eines solchen Burgschreiberstipendiums, dass man sich mit der Stadt in irgendeiner Weise auseinandersetzt. Das muss jetzt gar nicht schriftlich sein, wäre natürlich gewünscht schon, aber muss nicht sein. Aber ich habe zum Beispiel dann Too Much Future, den Film, Besko ist eine tolle Stadt übrigens. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Das ist eine echt angenehme, kleine Stadt mit 8000 Einwohnern. Die haben eine eigene Stadtbibliothek. Ich habe manchmal auch in der Bibliothek da gearbeitet. Die haben ein eigenes Kino und natürlich zeigen die diesen ganzen Mainstream-Scheiß, um irgendwie durchzukommen. Aber die haben eben doch montags die Reihe Der besondere Film. Und da war ich zum Beispiel mehrfach. Da habe ich mir irgendwelche französischen Sozialdramen angeguckt. Normalerweise müsste ich auch in Berlin gucken, wo ich die sehen kann. Ja, ich habe die in Besko gesehen. Und der Bürgermeister CDU hat sich gegen den AfD Kandidaten in einer Stichwahl durchgesetzt. Und der ist sehr engagiert. Ich habe ihn kennengelernt. Ich bin ein großer Union-Fan. Der hat dafür gesorgt, dass der Too Much Future-Film in dem Kino gezeigt wird. Und das hat auch der Kinobetreiber, ich habe den kennengelernt, aktiv unterstützt. Ein super Typ. Und dann haben wir da vor Leuten, vor Schülern aus dem Gymnasium diesen Film gezeigt. Und ich habe mich da mit denen unterhalten. Also das war toll. Oder ich habe eine Lesung in der Stadtbibliothek gemacht. Ja, also das ist schon gewünscht, dass man sich da in irgendeiner Weise auch die Stadt, also sich da nicht einfach nur zurückzieht auf den Turm.
Wie lange warst du da dann in Besko?
5 Monate.
Okay.
Aber es ist ja nah in Berlin. Ich war auch immer mal in Berlin. So, aber ich wollte auch schnell wieder nach Besko. Ich habe das sehr geliebt dort gerade. Ey, ihr müsst euch das vorstellen. Du bist ab 17 Uhr im Januar, Februar allein auf dieser Burg und hast einen Schlüssel für die Burg.
Schon geil. Also
wenn du von Rewe kommst.
Sieht ja auch cool aus, ne? Das ist ein uraltes Ding, ne?
Sozusagen die Zugbrücke hoch aus dem 13. Jahrhundert. Das ist eine alte Wehrburg auf einer Spree. Ja. Und dann ist alles verschneit. Das ist wie Tanz der Vampire. Ja, und dann lebst du alleine auf dieser Burg. Und ich muss noch, um mal Wäsche zu waschen, dann nach abends rüber in die Verwaltung und bin dann so drei Haselnüsse mäßig mit so meinem Wäschekorb über den verschneiten Hof und habe dann unter den Gekrächze der Dohlen, die sich dann da schon zurückgezogen haben, um pennen zu gehen, habe ich da irgendwie meine Wäsche da irgendwie in der Verwaltung gewaschen. Ich habe das so genossen. Das war so geil. Also das war wirklich schon ein sehr, sehr spezielles Stipendium und hatte eben auch wieder das große Glück, dass ich mit der Mannschaft von der Burg, also insbesondere mit dem Burgchef und auch mit der Kulturreferentin der Burg, ein traumhaftes Verhältnis hatte, aber auch mit allen anderen, muss ich sagen, bis hin zur Burginfo, ja, die Leute, die da gesessen haben. Ich bin ja so ein Vinyl wirklich Fetischist, das ist eine Sucht, die ich habe, ne? Ich muss einfach jeden Monat so und so viel Vinyl und Geld ausgeben und so. Und die haben tapfer immer diese Platten entgegengenommen, haben die mir da hoch in meine Wohnung gebracht, ja. Fast täglich kamen da 2-3 Platten an, ja. Ich habe das alles umgelenkt nach Besko, weil es super war. Da war die Burginfo immer besetzt, ja. Und dann kamen die da von DHL oder Hermes oder keine Ahnung wem und haben da immer die Platten vorbeigebracht. Das war also luxuriös. Also das war schon sehr, sehr schön, ja.
Das heißt, man muss also,
das,
so ein
man Alltag, muss das, so sagen darf, ja, auch aushalten. Ich habe gerade in Wilsfleet auch erlebt, dass Leute mit der Situation von Aufenthaltsstipendien nicht klarkommen. Ja, die sind nach ein paar Tagen zurück nach Berlin, haben es nicht ausgehalten, haben sich am Ende nochmal blicken lassen. Ich war auch Monate alleine da, weil meine Mitstipendiaten sich nicht haben blicken lassen. Ja, das ist ein bisschen schade, weil das, was man so Austausch nennt, ist schon teilweise toll. In Ahrenshoop war das ganz toll. Da waren noch Komponistinnen zum Beispiel oder auch darstellende Künstler und Künstlerinnen. Und ich war der einzige Schreiber. Das war grandios. Ich habe das da an der Ostsee sehr, sehr genossen. Also ich liebe Aufenthaltsstipendien. Ich habe mich selten für Stipendien beworben, die jetzt nur Geld gebracht haben. Ich habe mich immer für Stipendien gerne beworben, die die eben außerhalb Berlins angesiedelt waren.
Das heißt aber, so einen Alltag gibt es bei dir eigentlich gar nicht, oder?
Ja, das würde meine Freundin aber anders sehen.
Ja?
Ich stehe 7:30 auf, wenn ich das mal sagen darf.
Ja, und, das darfst du.
Ab 8:30 um 9 am Schreibtisch und kümmere mich um Tiptopia. Und jetzt, wo ich hier diesen Aufenthalt in der Uckermark habe, sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da schreibe ich eben, ja. Ich bin jetzt nicht so ein totaler Frühaufsteher, nicht um 6 oder so, aber 7:30 beginnt für mich der Tag. Und ansonsten schaffst du auch nichts.
Woran schreibst du denn so aktuell?
Na, ich schreibe an einem Manuskript. Puh, wie soll ich das sagen? Es geht halt natürlich, da gibt es so einen Begriff für so halbfiktional, aber eben doch halbbiografisch. Wie nennt man das? Da gibt es ja inzwischen so einen literarischen
Doku-Fiction?
Begriff. Wie, was?
Doku-Fiction?
Ja, Doku ist es nicht. Nee, ist schon ein Roman oder eine Erzählung. Nee, es geht
um einen Typen. Du bist doch der Profi, du musst das wissen. Ey.
Ja,
aber
ich bin nicht. Conny!
Die schläft schon.
Ja, vermutlich. Das geht um einen Mann, der ein Antiquariat betreibt. Das habe ich hier mit meinen Erfahrungen als Galerist zu tun. Und ich habe ja eine Galerie gehabt mit einer Ladenwohnung. Also meine Wohnung war direkt hinter der Galerie. Das heißt, ich bin jeden Abend durchs Museum nach Hause gegangen. Und der muss eben muss das alles aufgeben und muss seine ganze Basis bricht weg. Und aus eben finanziellen und strukturellen Mängeln heraus nimmt das Angebot an, in eine Werkstatt, in eine ehemalige zu ziehen, die aus 2 Räumen besteht. Und er kann den einen Raum eben bewohnen, der sehr prekär ist, das ist eine Riesenhalle, das ist also überhaupt nicht gemacht für irgendwas Privates. Und den anderen Raum, der ist ihm versperrt, den kann er nicht einsehen und weiß auch nicht, was da los ist. Und am Anfang ist er mit der Situation halbwegs entspannt, aber über die Zeit entwickelt er ein obsessives Verhältnis zu diesem versperrten Raum. Das ist natürlich so ein bisschen das Motiv des 13. Zimmers, aber hat nichts mit diesem märchenhaften Element zu tun, sondern der wird für ihn zu so einem Projektionsraum für Erinnerungen, für Hoffnungen, für Träume, Spekulationen, auch politischer Natur übrigens, was so autoritären Staat betrifft, aber eben auch für die Liebe zu einer Frau. Und Ich weiß selbst noch nicht, wie es ausgeht, aber ich habe schon als Kind ein Faible für Räume gehabt. Übrigens haben die alle Menschen. Jeder Mensch, der in einem leeren Raum steht, zum Beispiel wenn er eine Wohnung, bevor er eine Wohnung bezieht, weiß, was das bedeutet, was ein Raum ist. Ja, jeder Mensch, der alleine in einem Zweibettzimmer in einem Hotel übernachtet und ein Bett ist unberührt, kennt dieses Gefühl. Das hat alles was mit Raumtheorie zu tun. Ich habe mich da sehr tief reingekniet. Und es geht am Ende geht's auch darum, alles, was einen selbst ausmacht, über Seelenhaushalt, über Raumfragen, Raumbegriffe irgendwie. Es klingt sehr theoretisch, hat aber auch viel mit der Schreibweise, die ich in Tanz den Kommunismus angewandt habe, zu tun. Das wird jetzt nicht so eine trockene Angelegenheit, sondern es wird auch schon wirklich ein Roman, der auch eine Handlung hat.
Und den schreibst du jetzt erstmal und guckst dann, ja, wer das rausbringt, oder gibt's da schon... Hast du Connections?
Ja, ich bin eigentlich das erste Mal in der Verlegenheit, keinen Verlag zu haben. Mhm. Mal gucken, was die Verbrecher dazu sagen. Vermutlich nicht viel. Aber ich erwarte da auch nichts von ihnen. Aber ich habe immer das Glück gehabt, was ich geschrieben habe. Da hat sich immer ein Verleger gefunden. Und ich vertraue da meinem Glück, dass sich da auch ein Verlag für findet. Und mal gucken. Und du, ich muss ganz klar sagen, wenn sich kein Verlag findet, dann besorge ich mir eine ISBN und bringe selber eine kleine Auflage raus, so wie früher, und vertreibe das selbst. Ich bin da bin ich auch wieder Punk und setze auf diesen DIY-Gedanken. Ich bin da relativ entspannt, dass es nicht Suhrkamp und nicht Hansa wird. Ich kenne zwar, habe Freunde, die da verlegen, vielleicht können die sogar was tun. Ich glaube, die werden sich nicht drum reißen. Aber darauf setze ich nicht. Ich lasse das auf mich zukommen. Ich forciere da nichts.
Gut. Wie machen wir weiter? Letzter Teil?
Ja, aber im letzten Teil sind ein paar interessante Fragen, finde ich. Ich habe auch schon, eben gerade mal seit Ewigkeit mal wieder in unser Skript geguckt. Aber tatsächlich gleich die zweite Frage da drin ist, und ich glaube, ich weiß die Antwort. Die hypothetische Frage: Wenn du im Westen groß geworden wärst, wärst du auch Punk geworden?
Ich bin Schriftsteller, ich beantworte das mal mit einer Anekdote.
Gut.
Ich habe meinen Vater vor vielen Jahren mal gefragt.
So, das Papa, war eigentlich eine Ja- oder Nein-Frage, ne?
Nee, das ist der
Name. Ja,
Henrik, tut mir leid.
Tut mir leid. Da habe ich meinen Vater mal gefragt, so, Papa, wann lief das für dein Empfinden aus dem Ruder? Wann war klar, dass dein Sohn nicht so ein klassisches bürgerliches Leben führen wird und so einen klassischen Weg einschlagen wird? Und da meinte er zu meinem Erstaunen, das kann ich dir ganz genau sagen. Das war exakt eine Woche nach deiner Einschulung. Du kamst nach Hause, hast den Ranzen in den Flur geschmissen mit den Worten, es reicht. Und ich meine mal, dass mich, wenn ich auch Jahrgang 64 gewesen wäre, mich Punk im Westen auf jeden Fall mitgerissen hätte. Glaube sagen ja. Kann man es natürlich
ja,
nicht.
Ja, nee, aber auch gerade, weil du ja auch gesagt hast, es war halt irgendwie, also so als jemand, der es so früh auch entdeckt hat, ne, das war ja nicht irgendwie, das ging ja dann auch um Popkultur. Und nicht nur
es ging darum, ja, dass sich so Leute bei Konzerten gegenseitig umbringen und dann in die Kanalisation werfen. Darum ging es als allererstes.
Ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ja, über dieses Hobby.
Nee, deswegen, ich glaube auch so. Und dann, klar, und dann gibt es natürlich auch Sachen, die dann einfach unterschiedlich sind. Was ist, wie sehr verfolgst du, ja, du bist viel immer noch auch mit den ganzen Wiederveröffentlichungen, ne, also viel mit alten Kram beschäftigt. Was sind so aktuelle Bands, die dich jetzt noch begeistern? Was ist die letzte Band oder Künstler, Künstlerin, die du so entdeckt hast?
Boah, es gibt da einige. Ich lege wirklich viel aktuelles Zeug auf, mix das auch so mit alten Kram. Aber
eine Berliner Band, die du, oder eine deutsche Band?
Lass mich kurz überlegen, springt mich jetzt irgendwas an? Nee, erstmal nicht. Nee, aber es gibt so DIY-Bands, die ich sehr mag, zum Beispiel Surf. aber mit E geschrieben, also nicht wie die Surfer. Die spielen auch so in ganz kleinen Clubs, höre ich sehr, sehr gerne. Ich höre sehr viel aus diesem Post-Punk-Darkwave-Bereich. Also ich liebe auch Baskal, also so Minimal Wave, lege ich sehr, sehr viel auf. So auch so, kann man schon so sagen, elektronisches Zeug, elektroakustisches Zeug. Also eine Berliner Band, Mensch, da erwischst du mich jetzt wirklich.
Oder irgendeine deutsche Band, wir müssen es ja nicht auf Berlin beschränken. Oder irgendeine Band, wo du sagst, in die dich in den letzten 2 Jahren so richtig begeistert hat.
Ja, Rosa Beton.
Ja, ist ja quasi wieder eine neue Band.
Ja, ja, kann man so sagen. Ja, aber die sind live eben wirklich grandios. Nee, das ist leider so ein bisschen, oh, jetzt muss ich, gib mir eine Chance. Ich muss mir überlegen, was lege ich denn immer so auf? Das sind auch ja, deutsche Sachen.
So auf?
Nee, du, das ist eben wirklich doof. Ich lege ihn immer noch abwärts auf, weil ich abwärts so derart liebe. Ich bin ein solcher, das war für mich doch so furchtbar, als der Frank Z jetzt gestorben ist. Ich bin ein solcher Fan dieser Texte. Wisst ihr, ich lenke jetzt mal charmant um, ja. Natürlich.
Hält ein bisschen auf, aber ist voll okay.
Peter Hein, Blixer Bargeld, natürlich grandiose Texte. Mhm. Aber für mich ist eben der Frank Z nicht mindestens in dieser Liga, sondern ich bin ein wirklich Verehrer der Texte, also wenigstens der ersten 3 Platten mindestens, oder bis zur ich sehe das Schiff den Fluss hinunterfahren, bin ich wirklich ein großer Verehrer. Ich habe Abwärts so ein paar Mal live erlebt und ich muss sagen, die spiele ich immer noch, nicht jetzt Computerstart, das wäre mir ein bisschen zu billig, weil damit kriegt man sie ja alle. Also auch die 20-Jährigen.
Das stimmt, aber das ist ein guter Song.
Hey, muss man gar nicht diskutieren. Ganz klar. Nee, Mensch, scheiße. Es wird einfach so sein. Wenn wir hier fertig sind, werden sie mir alle einfallen.
Ja, voll okay. Du schickst uns aber noch ein paar Sachen, die wir dann gerne verbreiten. Damit
das kann ich machen.
Genau. Ich machen. Was ist eigentlich mit dir und Essen? Bist du jemand, der Essen schätzt und kochst du gerne?
Nein.
Ich glaube auch nein.
Nee, ich glaube nicht.
Sag mal, jetzt wird es ja wirklich privat.
Ja.
Kochen gar nicht gerne. Habt ihr mich schon mal richtig dechiffriert? Essen sehr gerne, aber speziell. Also ich esse nicht diese riesen Portionen. Ich esse einfach mehrfach so am Tag gerne. Am Essen genieße ich vor allem den sozialen Aspekt. Mhm. Dass man hier beieinander sitzt. Mhm. Das finde ich auch so furchtbar. Ich trinke jetzt seit 10 Jahren keinen Alkohol mehr.
Hat's erzählt, und das, ja.
Und das fehlt mir schon sehr irgendwie, dass man noch, wenn ich mit meiner Freundin mal, sie ist so halb Sizilianerin, halb Schweizerin, und das ist eine sehr, sehr lustige Kombination, oder sehr bemerkenswerte Kombination. Und wir gehen manchmal gerne gut zu einem Italiener essen so und da fehlt mir dann auch wirklich mal so ein gutes Glas Wein. Aber ich gehe sehr gerne essen zum Beispiel. Mhm. Also ich gehe gerne aus, um zu essen. Das mache ich sehr gerne. Ja, doch. Mhm.
Hast du unerfüllte Sehnsüchte?
Oh, ganz sicher. Ganz sicher, ja, puh. Also das, ich mache jetzt, ziehe das durch spontan. Es gibt bestimmt eine unerfüllte Sehnsucht danach, nicht genug von der Welt. Und wenn es nur das Abendland ist, sage ich mal, ja, gesehen zu haben. Ich war viel zu viel in Deutschland. Ich war auch viel durch Bands, durch Tarworter, Torokokorot, die alle so aus diesem Ornament- und Verbrechen-Umfeld entstanden sind, international dann gerade so um die 2000er sehr, sehr erfolgreich waren. Also,
ja, total.
Aber ich habe die zum Beispiel durch Europa gefahren und habe da zum ersten Mal Spanien erlebt, das erste Mal Italien erlebt. Ich habe durch die Frankreich erlebt, auch Österreich, Schweiz. Das habe ich alles mit denen mitgemacht. Ich reise sehr gerne, aber ich reise im Grunde genommen gar nicht mehr. Und das ist eine unerfüllte Sehnsucht, ganz, ganz klar. Und daher, da sind wir wieder bei den Aufenthaltsstipendien. Das ist vielleicht dann auch so ein Surrogat, so ein Substitut dafür.
Naja, wenn du einen Ort so aussuchen könntest für so ein Aufenthaltsstipendium irgendwo auf der Welt für ein halbes Jahr, welcher Ort wäre das?
Ich war mal in Chicago, das hat mir sehr gut gefallen.
Aber du willst jetzt ja irgendwo hin, wo du noch nicht warst, oder?
Ja, genau. Also ich muss ganz platt sagen, ich glaube, also entweder gleich so Vancouver oder sowas, irgendwas im Norden. Oder, na, Belfast war ich. Belfast habe ich sehr geliebt. Dann muss ich wirklich sagen, ich war noch nie in New York. Und mal, wer hat das gesungen?
Von wem ist das in der Halle?
Oder Jungs. Ja. Ja, wie wir alle wissen, weitläufig mit John Lydon verwandt ist. Ne?
Oder das, verwandt das weiß ich nicht.
Das wusste ich auch nicht.
Aber naja, man hört es ja irgendwie auch irgendwie, finde ich.
Ja, da kann ich euch mal was beibringen.
Ja, bitte.
Seine Frau Nora, die ja Deutsche war, die war wiederum über ein paar Ecken mit Udo Jürgens verwandt.
Ach, das die kam doch aus so einer, Schlagerdynastie oder sowas, ne?
Naja, das würde ja passen. Also ich hoffe, ich setze jetzt keinen Mythos in die Welt. Gerade als jemand, der mit Mythen aufräumt in seinem Buch. Aber ich habe das, glaube ich, mindestens zweimal gehört.
Ja. Okay, das ist auch nicht so relevant. Ich hätte hier noch irgendwas, was ich gerade im Sokos wieder zurückgucken.
Mich würde ja gerne wissen, du bist ja Schriftsteller und beschäftigt dich viel mit Texten und Schreiben und Lyrik und allem Möglichen. Erstens, hast du ein Lieblingsbuch?
Ich sag nein.
Ja, ich vermutlich auch. Und zweitens, gibt es irgendein Buch, das du, selbst wenn es nicht dein Lieblingsbuch ist, empfehlen würdest, weil es nicht so bekannt ist, wie es sein sollte?
Da sage ich ja, da gibt's was.
Also, es gibt für mich ein Buch der Bücher.
Jetzt sag nicht die Bibel.
Die mich gut kennen, wissen es. Ich werde es nicht verraten. Aber ich sage euch die Nummer 2 und die 3. Es gibt ein Buch von einem französischen Schriftsteller, der in Deutschland wenig bekannt ist, Julien Gracq. Das heißt, das Ufer der Syrten, Syrten mit Y geschrieben. Das ist ein Buch, was ich mindestens 4-mal gelesen habe und vermutlich nochmal lesen werde. Das ist ein Buch, was mir sehr, sehr teuer ist. Und es gibt, das ist vielleicht die Nummer 3, das kennt ihr vermutlich von Virginia Woolf, Orlando.
Ja.
Das ist ein sehr wichtiges Buch für mich. Mhm. Also gerade was den Humor betrifft. Das ist ein Buch, was ich sehr, sehr schätze. Ich könnte jetzt ein anderes Buch von Julien Gracq empfehlen, Ein Balkon im Wald. Aber das Problem ist, das gibt es nicht mehr zu kaufen. Das ist einmal in den 60er Jahren erschienen. Das ist auf dem antiquarischen Markt, wenn es zu haben ist, kostet 80 Euro oder so. Ich bin ein großer Julien Gracq-Freund. Aber ich mache mal was anderes, weil ich hier auch in der Bibliothek ein Buch von ihm sehe. Ich empfehle mal ein Buch von einem Freund, der es gar nicht nötig hat, nämlich von Lutz Seiler, Kruso. Sein erster Roman, bin ich ein großer, großer Freund von, bewundere ihn sehr, was er da geschaffen hat. Ein böses Wort, ein Wenderoman zu schreiben, der keiner ist. Und in diesem Roman so einen halluzinatorischen Ton durchzuziehen, das muss man als Schriftsteller erstmal hinbekommen. Und das ist ein Buch, was ich 2-mal gelesen habe. Und ich bin ein großer, großer Fan dieses Buches. Ja.
Aber guck mal, das kenne ich auch zum Beispiel überhaupt nicht. Insofern sehr spannend. Finde ich gut.
Es gibt von Lutz noch ein anderes Buch, das Stern 111. Das ist danach dann, 3-5 Jahre danach erschienen. Damit ist er auch sehr bekannt geworden. Lutz Seiler hat ja im letzten Jahr den Büchnerpreis bekommen. Und Kruse ist jetzt inzwischen auch schon, keine Ahnung, 10-12 Jahre alt. Aber für mich eine ganz andere Perspektive auf die DDR. Es geht um Hiddensee, um den letzten Sommer auf Hiddensee. Alles andere als eine Idylle, aber so grandios beschrieben, mit einem Kabinett an Figuren, die man sich erstmal ausdenken muss. Die schrillste Gestalt ist übrigens gar kein Mensch, sondern ein Radio namens Viola, was ununterbrochen plärrt und was ein denkwürdiges Ende findet. Also was der Seiler da geschaffen hat, finde ich in der deutschsprachigen Literatur der letzten Jahre absolut vorbildhaft.
Guter Tipp, danke schön. Ich muss nochmal zurückgucken, wieder auf meine Liste. Auch so eine Frage, die wir öfter mal stellen und Du hast schon gesagt, du gibst schon viel Geld für Platten aus, Vinyl ist dir richtig. Aber so richtig, ich glaube nicht, dass du so ein richtiger Sammler bist, oder?
Nee, bin ich nicht.
Also jetzt so teure Erstpressung und sowas, das ist dir egal.
Das ist mir egal, so lange, bis die Nachpressung genauso aussieht. Also wenn die dasselbe Label hat, also ich nehme jetzt mal als Beispiel die No More Heroes von den Stranglers. Mhm. Wenn es da 180 Gramm Vinyl gäbe, mit demselben Inner Sleeve und auch mit denselben Labeln, die sind ja da besonders, dann ja, wobei ich schon schön finde, dass ich seit, keine Ahnung, 40 Jahren dasselbe Exemplar habe, von dem könnte ich mich jetzt auch nicht mehr trennen. Aber ich bin ein großer Singles-Fan. Mhm. Ja, ich kaufe sehr viele Singles. Ich glaube, ich habe ein paar tausend Singles. Gerade so Punkrock, Postpunk, sehr, sehr viel. Aber zum Beispiel von den Stranglers habe ich auch nicht alles, weil mich auch nicht alles begeistert. Und ich sage das nicht, weil ich da jetzt irgendwie
nicht so ein Komplettist oder sowas.
Genau, ich wollte gerade sagen, dieses Bedürfnis, mich auf diese Weise zu vervollständigen, habe ich nicht. Ich will mich, glaube ich, eher über dieses Buch, das ich als Schreiber vervollständigen.
Ich wäre schon fast für Musik für die Playlist nochmal. Wir haben so eine begleitende Playlist mit spontanen Kategorien. Und als erstes möchte ich davon, es muss allerdings auf Spotify sein, wobei vieles von diesem Too Much Future, falls es in die Richtung gehen sollte, geht es da natürlich auch zu finden. Ich möchte aber vorher gerne einen Song, den du vor deiner Punk-Zeit gemocht hast und den du immer noch gut findest. Fällt dir da irgendwas ein?
Ja, da wären wir wieder bei Udo Lindenberg.
Na, bitte.
Also Wir sind Rocker zum Beispiel, liebe ich. Aber ich liebe die ganze Wotan-Wahnwitz.
Ja. Finde ich super, dass Udo Lindenberg mal wieder, ich habe ihn schon mal, glaube ich, mit dem aktuellen Song mit Apache zusammen draufgepackt, als wir noch
so. Wenn das Stracke hören sollte, wir haben an dem Lagerfeuer da auf seinem Haus, haben Punk und ich mal Udo Lindenberg, weil er ist auch ein Riesenfan, angestimmt und da wurden wir also mehr als scheel angesehen, ja.
Bei mir rennst du da offene Türen ein mit Udo. Jetzt ein Song, der aus deiner Sicht, und da bist du ja ein totaler Experte, DDR Punk am besten repräsentiert?
Das ist für... Oh, da kann ich mich ganz schwer entscheiden. Auf jeden Fall nicht Schleimkeim.
Ja, eben, genau.
Ich könnte einen Song nennen, den ich aber erst durch Störung Ost kennengelernt habe. Und ja, dadurch. Das ist DDR-Terrorstaat.
Ja.
Aber gar keine Band von der Session. Aber vermutlich würde ich doch lieber Überall, wo es dich führt, von Planlos nennen.
Okay. Und dann war eigentlich meine letzte Kategorie, aber da hast du dich vorhin schon ein bisschen schwer getan. Deswegen weiß ich nicht, was du nachreichst oder wir überlegen noch was Neues, Christopher. Mhm. Es wäre nämlich ein guter Song einer Band, die du dieses Jahr für dich entdeckt hast.
Dieses Jahr? Naja, das ist eine Band, die ich schon ein bisschen kenne.
Ja, ist okay.
Der Durchbruch kam jetzt, aber da kann ich jetzt keinen konkreten Song, da müsste ich euch nochmal schreiben. Wenn ich im Moment wirklich hoch und runter höre, sind KVB, also KVB.
Nie gehört, was ist das?
Auch nicht.
Das ist so sehr an Suicide geschult,
okay.
Aber auch ein bisschen so an Krautrock.
Okay.
Ist ein Couple, treten auch nur zu zweit auf, also Keyboard, Sequenzer und Gitarre. Sehr psychedelisch, liebe ich sehr, lege ich sehr, sehr viel auf. KVB bin ich ein großer Fan. Hm.
Nie gehört, tatsächlich.
Gar nicht, aber interessant.
Und die Touren um die ganze Welt, die sind so in diesem Genre, so was so Darkwave betrifft, kann man schon sagen, es ist eine Größe inzwischen.
Okay.
Hm.
Henrik, was würde der 15-jährige Henrik denken, wenn er den Henrik 2024 träfe?
Ich weiß gar nicht, ob der denken würde. Der würde vermutlich nur schauen, was dieser Typ da treibt. Ich muss oft daran denken, dass das, was ich jetzt mache, unvorstellbar gewesen wäre damals, aber genau das Gewünschte. Ich weiß nicht, kann man das so?
Ist ja, verständlich? Ja, finde ich total verständlich.
Und insofern könnte es sein, dass der 15-jährige Henrik, das klingt jetzt ein bisschen selbstbewusst, mit sich durchaus einverstanden wäre, Könnte sein. Und das heißt nicht, dass ich finde, dass ich alles richtig gemacht habe im Leben. Ja, das will ich damit nicht sagen. Ich hätte ein paar Abkürzungen reinschlagen können oder vielleicht auch ein paar längere Wege. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, so, mache ich das ganze Jahr, das ganze Leben lang bin ich obsessiv mit denselben Dingen beschäftigt.
Gut.
Schönes Schlusswort. Ja. Danke für deine Zeit, Henrik.
Vielen Dank.
Ja, und an Conny nochmal.
Ja, ey, danke.
Ja, Conny. Vielen Dank an Conny. Ja.
Ja, danke euch. Das war ja wirklich ein Ritt. Toll.